Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 220 mit mehreren Philipp Rüeg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Der Michel Brändle.
Halli, hallo.
Und Florian Bodoki.
Hallöchen.
Und dem Luca Fontana.
Ja, hallo.
Wieder mal eine Elefantenrunde haben wir heute, weil wir ja auch ganz viele dicke, fette Themen
haben.
feste Themen. Mit viel Fleisch.
Okay, dann ist gut.
Genau.
Ein bunter Struss an Themen, meinst du?
Luca hat sich schon angegriffen gefühlt.
nein, das spricht für die Qualität von unserem Inhalt, dass wir auch ein qualitatives, hochstehendes Sprecherkonsortium brauchen. Genau, wir reden heute über YouTube Premium Preisaufschlag, der für Wellen geschlagen hat. Wellen geworfen. Was macht Wellen? Wellen geschlagen.
Wellen geschlagen, oder? Ja, geht schon.
Dann der PlayStation State of Play, wo doch noch ein bisschen mehr spannendere Sachen gekommen sind, als man vielleicht zuerst erwartet hat. Und dort rein können wir dann ein paar andere News reinflechten. Dann reden wir im Big Screen über Beetlejuice 2 und Agatha All Along. Und ihr spielt über The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom und EAFC 25. Aber fangen wir einfach an mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ich habe das Gefühl, wir sind da langsam eh die Verkünder von Preisaufschlägen, so im monatlichen Rhythmus. Kannst einfach so ein bisschen durchrotieren.
Das Consumer-Magazin,
ja. zwischen verschiedenen Apps und Abos, die du zahlst. Der aktuellste, der gefühlt erst gerade dran gekommen ist, schlägt jetzt wieder auf. Und zwar YouTube Premium, auch in der Schweiz, und zwar saftig, oder Flo?
Genau. Also es ist ja, man muss jetzt dazu sagen, es sind ja nicht nur Preiserhöhungen, es kommt ja dann auch noch mehr Werbung. Also sie haben zuerst das mit der Werbung verkündet und dann das mit der Preiserhöhung, damit dann die Leute dann motiviert sind, das zu zahlen. Die Preiserhöhung kommt in ein paar Staaten, nicht in allen, aber auch kommt auf jeden Fall in der Schweiz. Neu kostet das Single-Abo kostet 17,90 statt 15,90 und das Familien-Abo kostet statt 23,90 33,90.
Das finde ich richtig heftig. Also das ist... Ich weiß nicht. Hat es jemals so einen harten Preisaufschlag gegeben auf
also, etwas? 10 Stutz im Monat finde ich schon allerhand.
Also ohne Mehrwert vor allem. Also es ist ja nichts, was dazugekommen ist zu dem Ganzen.
Dass sie die Infrastruktur aufrechterhalten und für den guten Content. Also es ist so ein bisschen,
Hochwertige.
Beim YouTube, bei dem YouTube Family Abo kannst du bis zu 5 Leute drin haben. Und die haben dann halt gedacht, ja, also wenn das Single-Abo 2 Franken mehr kostet, und im Family aber sind es 5 Leute, dann sind es halt 5x 2 Franken.
Dann macht
es
Sinn, ja.
ja, pro Kopf.
ja, der Punkt ist halt ein bisschen, was gibt es denn, du musst ja im gleichen, also theoretisch zumindest, du musst ja im gleichen Haushalt leben, dass das überhaupt erlaubt ist, so ein Family-Abo zu haben. Und ich frage mich, was gibt es denn für Wohnformen, für Wohnmodelle, wo du halt wirklich 5 Leute hast, die sich so zu gleichen Teil an diesen Gebühren beteiligen. Ein WG, okay. Aber so
ja,
bei
WG sind aber meistens auch Studenten-WGs, würde ich jetzt mal behaupten, so im Großteil. Und dort gibt es ja extra eigentlich auch ein Studenten-Abo. Also dort fallen ja auch schon wieder mega viel weg. Mhm. Das kostet irgendwie, glaube ich, 17 im Monat.
Genau.
Das ist mega großzügig. Also so mega großzügig, so für YouTube-Verhältnis großzügig.
Und bei einer Family, also bei einer normalen, in Anführungszeichen, also Familien, so hast du halt meistens 1 bis 2 Verdienende. Mm. Und die ducken das dann. Und, aber ich finde auch viel, oder? Sagst jetzt deinen Kindern so: Kinder, ab morgen, Kindergarten fertig, ich muss arbeiten, weil der Papi muss das YouTube finanziert haben.
Zeitungen austragen und so. Gibt's noch?
ja. Und darum, ja, also ich find's heftig und eben, es gibt eigentlich keinen Mehrwert. Es ist alles wie gehabt. Es gibt eigentlich gar nicht mehr zu sagen.
Wie haben also, Sie es denn kommuniziert eigentlich? Also haben Sie das überhaupt? Also weißt du, mit der...
Ja, es hat so einen Blogpost gegeben, so random, mit den üblichen Begründungen, wo sie reinschreiben, ganz egal, ob das Ding jetzt 30 Rappen oder 50 Franken teurer wird. Halt so, ja... Und was halt dann jetzt auch dazu kommt, was ich eigentlich YouTube bisher so immer ein bisschen zugute gehalten habe, ist, sie haben wenigstens sie haben wenigstens die ganze Welt abgezockt und nicht die Schweiz insbesondere, weißt du?
Aber ich glaube, Preise sind ja doch irgendwie immer pro Land verschieden, oder? Also da heisst,
wenn ja, aber sehr, sehr geringfügig.
Ist da nicht weißt, so irgendwie, dass es irgendwie, weiß nicht, das Bruttoinlandprodukt oder ich weiß doch auch nicht
berechnet. Ich weiß nicht genau, wie sie es berechnen, aber bei YouTube habe ich bisher immer gefunden, hey, es ist zwar relativ teuer für das, was du meiner Meinung nach bekommst, aber es ist wenigstens einigermaßen, also klar hast du ein bisschen, natürlich zahlst weniger, wenn du irgendjemand in Südostasien lebst.
In Ghana oder so.
Ja, genau. Das ist ja auch fair, ist ja auch in Ordnung. Aber gerade so, weißt du, so, in Europa sind sehr geringfügige Unterschiede gewesen, im Gegensatz zu anderen Paramount. Das ist jetzt mittlerweile anders. In der Schweiz zahlt man ein bisschen mehr. Und die Sache ist ein bisschen, sie sagen natürlich auch immer noch, eben, man kriegt halt ja noch das Audio-Streaming, also YouTube Music dazu. Und ich weiss, ich glaube, viel, du siehst das ein bisschen anders. Ich habe halt, weil ich YouTube Premium habe, weil ich kann nicht mehr ohne YouTube Premium, wirklich, das geht nicht mehr, habe ich ein paar Mal, wirklich zwei oder drei Mal ernsthaft probiert zu zügeln und mein Spotify zu künden und auf YouTube Music zu gehen. Und das ist meine persönliche Meinung, aber das User-Interface ist so gottsbeschissen.
Ich komme auch nicht mehr klar. Ja, es ist echt super dumm, dass ich Spotify und YouTube Premium habe, aber ich bringe mich nicht dazu zu wechseln. Es geht einfach nicht.
Hey, ich glaube, die sind immer, ich habe das Gefühl, die Apps, wenn du mal da drin bist, weil mir ist es ja umgekehrt. Oder? Ich habe jetzt Spotify auch, weil für es hat tatsächlich so Kindersachen, gewisse Fehler bei YouTube Music. Und das haben wir jetzt dort dann einfach. Da glaubt das von der Frau einfach nur ein Doppelz gemacht, oder? Wo man dann teilen kann. Läuft aber auf meine. Und ich finde, ich komme dort nie zu schlagen. Ich finde einfach dort auch alles so nicht intuitiv und ich brauche es jetzt auch regelmäßig. Aber ich glaube, das ist gewöhnliche Sache. Aber ich finde auch irgendwie so ein bisschen unerklärlich, wieso, also unerklärlich ist es vielleicht dann eben nicht. Aber weißt du, warum splittet sie es nicht auf? Viele sagen ja, auch in den Kommentaren zu der Story, die du geschrieben hast, Flo, nachdem die jetzt alle Empfehlungen bringen, es mit Adblock weiterhin kann benutzen.
Hast du meinen Kommentar gelesen?
Das hat so viele Kommentare gehabt. Nein,
also ich meine meinen Artikel. Artikel. Also das ist jetzt halt meine sehr, sehr böswillige Theorie, oder? Ist halt einfach, dass YouTube Music kriegst halt gratis hinten reingeschossen, weil es sonst niemand will benutzen.
Genau, das höre ich so aus einem raus. Ja. Also, dass wenn du aufsplitten, dass einfach dann nur YouTube Premium
weil, schau jetzt, die Userzahlen sind so, du hast YouTube Premium und Dings und YouTube Music zusammen für mittlerweile 17,90 Franken, ist es 15,90 gewesen. Und trotzdem hast du nur 100 Millionen Leute, die das nutzen. Und bei Spotify, wo du ja nur in Anführungszeichen das Audio-Streaming-Ding, hast du 236 Millionen zahlende User und über 600 Millionen insgesamt.
Also und die 100 Millionen, das sind zahlende YouTube-Premium-User, oder was?
Ja.
Ja, okay.
Genau, wo du halt nicht genau kannst sagen,
wieso dass die dort sind.
Wieso sie dort sind. Also in der Tendenz, wahrscheinlich sind sie pragmatisch und nützen dann beides, aber ich denke, ohne YouTube-Premium, also die werbefreie YouTube-Geschichte,
hey, ich glaube, das ist Apple hat's ja genau gleich gemacht. Ja. Ich glaube, niemand hat die Apple Music gemacht am Anfang, weil die haben sie direkt kombiniert von Anfang an mit anderen Sachen. Und so funktioniert es. Ich glaube auch, das ist, weil wenn du einen gut funktionierenden Dienst hast und Spotify ist das, ich meine eben, dass die ganzen Sachen hinter dran, wie es Künstler entscheiden,
das ist
natürlich
schlimm,
ein anderes Thema, oder? Also ja, das klar. Ist ja in der Beziehung offenbar ein Saftladen. Aber eben, dann wechselst du nicht. Und das heißt, ich glaube schon, wenn andere Musikdienst, du kannst nicht besser sein als alle Musik, sozusagen alle in Anführungszeichen, oder? Anbieten. du musst es. Und die paar exklusiven Podcasts, das interessiert einfach niemand, glaube ich.
Nein. Und ich muss auch sagen, weißt du, ich habe dem Ganzen wirklich eine Chance gegeben. Also, ich habe meine kompletten Playlists exportiert. Alles. Ich habe wirklich gefunden, nein, das ist doch absolut hirnverbrannt, da irgendwie noch einmal 18 Stutz im Monat zusätzlich auszugeben, wenn ich das nicht muss. Und ich habe das wirklich alles im Großen und Ganzen importiert und das ist aber wirklich, weißt du, dann unterscheidet es zum Teil, du kannst ja selber Sound aufladen bei YouTube Music, was ich eigentlich noch ein cooles Feature finde. Aber du kannst nachher, wird das unterscheiden, was ist abgeladen und was ist von innen. Und dann musst du das im Menü immer wechseln.
Vor allem früher war es nicht so gewesen.
Eben.
Wo es Google Music heisst, ist das nicht so gewesen.
Ja, und dann zum Teil, wenn es dann ein Lied nicht hat, also sie das nicht anbieten, dann fischen sie es von YouTube, also vom Video.
Aha, ja.
Dienst. Und, aber dann nicht, wenn es dann nicht offiziell ist, dann schauen sie einfach auf die Metadaten, weißt, und nehmen das. Und dann plötzlich höre ich ein Lied, wo ich denke, leck mal am Herz, ist die Qualität schlecht. Und dann nehmen sie einfach von irgendeinem Viertel-User, nehmen sie dann den Sound mit irgendwie 64 KB. Nein, da bekomme ich, Pickel, ey.
Was ist? Ja. Aber ich meine, eben, das ist ja das eine, wie gesagt. Ja. Ich würde jetzt nicht zu Spotify müssen wechseln, außer eben, sie treiben mich langsam dazu. Also mir ist es wirklich auch so, wenn mit dem Preisaufschlag, und wir haben Familienabo, da muss man sich wirklich schon hart überlegen, ob man nicht einfach lieber könnte, und dann versuche ich halt wieder, ob das mit Blocken geht, oder? Weil dort weiss ich halt einfach nicht, so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel, und ich brauche es halt, weißt du, Kind bei mir schauen auch YouTube, und dort wollte ich nicht, dass die ganze Kackwerbung immer sehen, darum dort brauche ich es auch. Und das heisst, es muss für mich zuverlässig funktionieren. Ich wollte nicht immer müssen dem nachrennen. Aber eben genau, wenn ihr jetzt zulassen und ein paar Tipps braucht, einfach in die Story vom Flug schauen. Das ist wirklich jede Kommentar.
Völlig
also Top-Kommentar ist, glaube ich, wirklich so weit kannst du da alles mit Adblock machen. Das ist
mega gut. Genau, so ein bisschen die piratischen Sachen. Die VPN-Geschichte, die wir ja hier im Podcast auch schon mal besprochen haben, die geht nicht mehr. Also jedenfalls nicht mehr sehr zuverlässig. Ja. Wirst relativ schnell wieder verwischt. Also habe ich gehört. Und
zuverlässige Quelle.
aus sehr zuverlässige Quelle, ja.
Und du bist ja, glaube ich, sogar noch abgestraft, oder? Also du kannst ja nachher, wenn du verwischt worden bist und das Abo musst machen, ist es ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen teurer. Oder ist das nicht irgendwie so eine Geschichte?
Nein, also es ist ja so. Du wirst verwünscht und dann wird dir das angezeigt. Wir glauben, dass deine geografische Location nicht mit deinem Abo übereinstimmt. Mach doch jetzt YouTube Premium so richtig, weißt du, für dein Land. Und dann kommt ein Pop-up und wenn du da drauf klickst, dann ist das ein höherer Preis.
Ah, okay. Genau.
Das ist tatsächlich so, über das habe ich auch schon geschrieben. Aber du kannst nachher sagen, dismiss. Ich so, nein, bloß mal in die Schuhe. Und dann kannst einfach nichts machen und dann läuft dein Abo. Weißt du, sie dürfen es dir dann nicht einmal so vorkünden, sondern wir glauben, dass deine Geolocation nicht stimmt und darum wird es zum nächsten Monat gekündigt und dann hast du dann einmal 3 Wochen zu diesem Preis oder wie viel es dann auch sind.
Aber was heisst ein höherer Preis als der in deinem Land?
Ja, vorher sind glaube ich irgendwie 2-3 Franken mehr gewesen.
Ja. Was? Wirklich so? Also Strafgebühr?
Ja, es ist nicht einmal eine Strafe. Es wird einfach gesagt, schau, das kostet so und so viel. Also es kostet ein Einzelabo, das noch 15,90 ist, hat dann bei diesem Pop-up, wenn es so angeboten worden ist, glaube ich 19,90
kostet. Ey, nein, du kannst aber geil, auch einfach
sagen, du kannst aber auch einfach sagen, nein, will ich nicht. Und wenn dann dein ergaunerte Türkei-Abo oder was es ist, abgelaufen ist, dann kannst du dich ganz normal für YouTube Premium anmelden und dann zahlst du den normalen Preis. Also das ist nicht kontoabhängig. Sie haben nur gedacht, sie tun so, als wäre es dann ultra bequem und tun dir das Pop-up einblenden, aber es ist dann teurer. Und es ist übrigens auch teurer, wenn das von einem, zumindest mobilen, ich weiß nicht, ob es beim normalen, aber bei einem mobilen Apple-Device machst, ist es ebenfalls teurer.
Ja, weil Apple-Leute einfach mehr Geld haben, das weiss man doch.
Genau. Nein, es ist tatsächlich so, weil wenn du YouTube die App abladest im App Store von Apple, dann hast du ja das Ding im Moment, also in der Schweiz wird es ja noch so bleiben, in der EU ändert es sich, dass Apple nimmt ja dann 30% auf. Bei allen Purchases, die du machst.
Ah, ja, stimmt, gell.
Also YouTube muss das abgeben und schlägt es dir natürlich drauf. Das heisst, wenn du jetzt auf deinem iPhone, wenn du eins hast, YouTube abladest und dann dort in der YouTube-App Premium lösest, Family, dann kostet es sogar 43,90 im Monat.
Es ist so. Also ich finde es eine verdammte Schweinerei. Also
es ist wirklich, ich
sag mal wirklich, wie es ist. Also es ist doch obertreibend. Was ist das für ein Preiserhöhung?
Der brennt komplett den Hut. Es ist, und
es ist
damit sie noch die Leute ein bisschen motivieren können, in Anführungszeichen, das auch zu zahlen, haben sie noch eine neue, jetzt definitiv eingeführte neue Form von Werbung, und zwar, wenn du ein Video pausierst.
Ja!
Wenn du pausierst, machen wir es zuerst, wenn du wieder weiterlaufen lässt.
Nein, dann kommt, während du pausiert hast, kommt Werbung.
Nein.
Und YouTube sagt, hey, ja, schau, das ist halt sehr lukrativ, aber es ist ja auch, wenn ihr eh pausiert habt, ist ja die App, die Werbung weniger störend als andere Werbung. Da haben sie zwar recht, aber sie sagen natürlich nicht, weil das so lukrativ ist, bringen wir an anderen Ort weniger Werbung. Mit dem könnte ich leben. Das heisst, hey, wir haben jetzt die Pausenwerbung, dafür gibt es vor dem Video nur noch eine oder so. dann finde ich, hey, fair, das ist in Ordnung. Aber das sagen sie natürlich nicht, sondern das ist wahrscheinlich
es ist, einfach zu es ist jetzt noch lukrativer für uns, Werbung zu machen und aus dem Grund tun wir euer Abo auch noch schnell 10 Stutz aufschlagen, damit sich das noch mehr... Also,
weißt, es ist wirklich, es heisst doch immer so, weißt du, wie geht der Spruch aus der Bibel da? Hat er rechts eine, hat die Linksseite an. Da kommst du links, rechts, geht eins über, weißt du? Und gleichzeitig und noch eins in Fresse.
Und dann bist du noch zahlen. Es gibt kein teures Streaming-Abo in der Schweiz oder vielleicht sogar weltweit.
Blue.
Oder?
Also, ja, hören wir auf.
Ey. Ja, Blue. Okay. Ja, aber es ist doch. Also,
und mir hat.
Unverschämt.
Ein Podcast-Zuhörer hat geschrieben, eben, er fand das unglaublich 3 Stunden und wir sollen doch mal über Alternativen reden zu YouTube. Und ich meine, hey Kollege, das ist ja das Problem. Es gibt keine Alternativen. Logisch. Vimeo hat super tolle, schöne Kurzfilme und Videos und so.
Aber es hat keine Community. Es genau, hat keine Community ja. Und darum hat es logischerweise auch gibt's auch viel weniger und viel weniger diversen Content.
Ja, die Massen ist leider einfach nicht.
Und eben du Twitch hast gesagt, deine... Flo, ist eigentlich nur so Livestreaming, oder? Dort hast du eigentlich
auch Twitch ist, also du kannst natürlich ja. Schon auch die Streams schauen, aber es ist wirklich eine Livestream-Plattform und es ist vor allem nicht ganz ausschließlich, aber schon sehr, sehr stark fokussiert Gaming. Einfach auf Gaming. Mhm. Oder? Ja. Also die auf YouTube... Vom Manual für deine Bosch-Wäschmaschine bis zum Zeit-Interview mit dem Marcel Reich-Ranitzky von 1994 findest du auf YouTube einfach alles. Und
ja,
das
es ist sehr divers. Also sonst musst du immer auf Plattformen, ja. Hast du immer explizite Themen oder quasi Qualitäten wirklich, oder Livestream oder Kunst.
Meine YouTube erste Anlaufstelle mittlerweile. Ja.
YouTube ist ganz aber offensichtlich so ein Quasi-Monopol, quasi genau. Muss ich sagen, weil offiziell sind sie keins.
Rechtlich sind sie keins.
Ne? Genau, rechtlich sind sie keins, aber sie nutzen das so hart aus. Und ich, weißt, genau. Ich habe auch lange ein bisschen gutmütig gewesen und eben, ich habe noch gefunden, ich habe ja YouTube Music, finde das eh gut und dann komme ich noch die Werbung weg. Über. Das war ein guter Deal für mich gewesen. Und jetzt wirklich einfach, haut es dich so... Sie zocken die so knallhart ab, du kannst nichts machen. Und ich finde wirklich, in so einer Situation, dass da müsste irgendwie da müsste der Staat eingreifen. Wirklich ja. Einfach, weißt du, irgendwie so der Konsumentenschutz müsste sagen, genau. Hey, nein. Genau. Ich kann nicht einfach etwas, wo es keine Alternative dazu gibt, dürfen die nicht einfach so den Preis aufschlagen. Es müsste einfach verboten sein.
Absolut. Hey, da bin ich gespannt. Also, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass auch darum in vielen Ländern der Europäischen Union, das noch nicht in dem Ausmaß passiert ist, weil dort gibt es ja jetzt eben den Digital Markets Act. Und wenn sie das dort probieren, bin ich dann wirklich gespannt, wie die Massnahmen dann greifen.
Ich glaube, ein Problem ist tatsächlich, wenn einfach alle Siechen teurer werden, und da können wir ja gerade über das Nächste reden, oder Luca? Disney ja. Wird ja auch wieder teurer. Und Genau. Wenn einfach alle verdammt nochmal mitschwimmen, Swisscom, oh geil, da, bitte zahl doch auch nochmal mehr.
Wir nehmen Swisscom aber sind neue. Die Ersten.
die ist ja auch geil gewesen, aber genau, sie machen das Abo teurer und was? Die
nehmen die Serie A raus.
Also gut, sie haben sie natürlich nicht rausgenommen, mutwillig, ja, einfach weil sie böse sind, sondern sie haben einfach das Übertragungsrecht verloren, weil einfach jemand anderer mehr gezahlt hat. Oder?
Genau.
So,
genau.
Glaube ich, in dem Moment.
Ja, ja, natürlich, ja. Natürlich und, ist das so gelaufen. Also, sie würden, ja, wenn sie es sich könnten leisten, würden sie auch am liebsten alle sämtlichen Lizenzen haben, weil dann haben sie mehr Abos, die sie verkaufen können. Aber ich finde es gleich dreist, so, hey, scheiße, wir haben Serie A recht verloren, was machen wir jetzt? Tun wir das Abo um 5 Franken
aufschlagen? Ja, vor allem, sie sind halt einfach völlig Nachkäufer, völlig stoisch. So. Wir haben immer noch das beste Fußballangebot in der Schweiz. Ja.
Und das ist halt, finde ich, wie bei YouTube. Es gibt keine Alternative. Man kommt nicht dazu. Und eben genau jetzt, Disney schlägt jetzt, sie schlägt nicht auf, aber jetzt kommt das, was du ja auch schon angekündigt hast, Luca, das Account-Sharing jetzt, haben sie gemerkt, Netflix, cool, funktioniert. Jetzt machen wir es wirklich auch.
Genau, das Paid-Account-Sharing, sogenannte. Also, dass du zahlst für Zusatzmitglieder, die nicht im gleichen Haushalt wie du kosten, aber dafür dürfen sie dann deinen Account auch mitbenutzen, legal, zu einem tieferen Preis, also tieferen Preis im Sinne von, das Abo wird natürlich insgesamt teurer, aber statt dass jemand aus einem anderen Haushalt muss auch ein eigenes Abo zum Vollpreis machen, kann er es zu einem viel geringeren Zusatzpreis quasi als Zusatzabo machen. Und das ist eigentlich schon, kann man besser argumentieren als, aber über das haben wir ja schon viel geredet, über die ganze Herleitung quasi, dass, wie sich das gewandelt hat von Netflix, wo es noch ganz jung war und das Sharing is Caring propagiert hat, oder?
Immerhin da ist YouTube noch nicht so krass dahinter. Also, Family-Abos über mehrere Haushalte, also habe ich gehört, ist kein Problem.
Das geht. Bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, es werden alle Fahrzeuge.
Bring sie nicht auf Ideen, Flo. Bring sie nicht auf Ideen.
Die hören doch immer unseren Podcast.
Eben. Und Netflix ist ja früher genau das gewesen, oder? Ja, share eure Passwörter, the more the merrier, oder? Also je mehr Leute Netflix benutzen, desto besser. Und wir haben alle Freude dran. Und irgendwann mal ist dann der Moment gekommen, wo man gesagt hat, so, jetzt bitte nicht mehr teilen, jetzt bitte alle ihr eigenes Abo machen, damit man mehr Geld verdient. Und ja, dann ist ja Netflix gekommen mit dem IP-Kontrolle, mit den IP-Searches, dass man tatsächlich prüfen, ob die Leute außerhalb von ihren eigenen vier Wänden das Abo an anderen Orten benutzen und man denen dann sagt, hey, im Fall so nicht, das dürfen wir nicht mehr, aber als Entschädigung quasi die Paid-Account-Sharings angeboten hat. Disney hat das natürlich sehr, sehr interessiert beobachtet und mitverfolgt und wir haben das, ich glaube, vor einem Jahr oder so, vor anderthalb Jahren, wo wir über das geredet haben, haben wir auch schon gesagt, ja, mal schauen, ob Netflix sich da nicht selber ins Bein schneidet und all die Leute, die jetzt ja quasi Sharer sind, all die, die irgendwie einen Account mit jemandem sharen, wo nicht ihr eigener Account ist, aber eben nicht im gleichen Haushalt wohnen, ob die dann ganz abspringen und Netflix am Schluss weniger Abonnentinnen und Abonnenten hat. Das Gegenteil ist passiert, wo das eingeführt wurde, ist, die Abo-Zahlen von Netflix sind geradezu explodiert. Es hat plötzlich ganz viele neue Abos gegeben und auch ganz viele neue Zusatzabos. Also hat Disney das natürlich gesehen und gesagt, hey, geil, es funktioniert, die Leute machen mit, wir können da noch ein bisschen mehr pressen. Und im April hat der Disney-CEO auch das so angekündigt und gesagt, wir wollen spätestens im September ebenfalls Paid-Account-Sharing einführen. Und das Versprechen hat er jetzt eingelöst, beziehungsweise es hat jetzt gerade gestern eine Medienmitteilung von Disney selber gegeben, dass sie gesagt haben, ja, es wird jetzt eingeführt in Ländern X, Y und Z, unter anderem die Vereinigten Staaten, ein paar südamerikanische Länder und sie reden auch von Europa. Sie haben aber nicht gesagt, spezifisch welche Länder in Europa.
Das sind Amis, jetzt... sie meinen, das ist ein Land.
Ja, also, genau. Europa und Schweden. Und, es wird wahrscheinlich jetzt einfach halt nach dies nach ausgerollt in Länder in Europa. Nehme ich mal an. Weil, was das Zusatzabo da in der Schweiz kosten wird, in Franken, hat man jetzt zum Beispiel noch nicht gehört. Man weiss aber, in Deutschland wird es 6 Euro kosten fürs Abo ohne Werbung. Fürs Zusatzabo mit Werbeunterbrüchen kostet es 5 Euro. Und ja, das wird jetzt auch da, es ist natürlich eine Frage der Zeit. Das Krasse ist aber, was ich noch finde, ist, die Zusatzabos, also die Zusatzmitglieder, die sind viel restriktiver oder werden viel restriktiver behandelt als bei Netflix. Also wenn ich bei Netflix jemanden einladen will in mein Abo als Zusatzmitglied, ich darf bis zu 2 zusätzliche Personen oder 2 zusätzliche Haushalte einladen. Die haben dann aber quasi genau die gleichen Grundrechte oder genau die gleichen Streamingrechte wie das Basis-Abo. Hingegen bei Disney ist es so, du hast nur jemanden, eine Person als Zusatzmitglied, nicht zwei, sondern nur eine Person. Und diese Person darf auch nur ein Streaming, also ein Gerät aufs Mal streamen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern als Zusatzmitglied will, meinen Account share, dann zahlen die den Betrag. Aber wenn mein Vater irgendwo etwas im Büro will schauen will und meine Mom im Wohnzimmer, sorry, ich nehme jetzt einfach gerade, was mir einfällt. Das geht nicht. Das dürfen sie nicht. Die dürfen dann nur an einem Gerät gleichzeitig streamen.
Es ist so.
Finde ich auch noch ein bisschen so, ja, auch wieder dreist. Also heute bin ich wirklich streitlustig. Heute schießt es mir wirklich
ein bisschen. Ja,
was da? Es ist halt einfach auch. Das Angebot ist einfach nicht mehr interessant und nicht mehr fair.
Ja, ich bin ein bisschen gespannt. Ich glaube, bei YouTube wird das Schwierige so umzusetzen, weil YouTube am TV benutzen, glaube ich, relativ einen kleinen Bruchteil von Leuten. Weil YouTube ist ja eine mobile Plattform, also für mobile Geräte. Und weißt du, wie bei Netflix, wo du musst dich dann einmal in 30 Tagen im Heimnetzwerk anmelden und so die Gespässe, das funktioniert bei YouTube, glaube ich, eher nicht. Weil YouTube-Content halt über mobile Daten konsumiert wird.
Ja, und über den PC viel, oder nicht?
Und über den PC.
Das ist
ja und
genau,
über
das, viel an Lärm.
Ja, du. Also, es wird jedenfalls einfach alles teurer und wir bekommen ja dafür mehr. Ah, nein, warte nicht.
Nein.
Ja, komm. Also komm, dann, wir gehen zu etwas weiter, wo immerhin, du zahlst auch viel, aber du kommst hoffentlich auch etwas über und das ist bei den Games von PlayStation. Dort haben sie wieder diverse neu vorgestellt. am State of Play, wo der Domi extra bis zu Mitternacht, Mitternacht wach geblieben ist, um das zu schauen. Und hat es gelohnt. Oder?
Also um Mitternacht hat es erst angefangen.
Jetzt ja. Auch, ja, voll, ja.
PlayStation hat immer beschissene Zeiten, wo sie ihre Sachen vorstellen. Die, ich weiß auch nicht, wieso. Nintendo und...
Wo
und
haben denn die? Das ist einfach
sehr eurozentristisch gedacht von dir, Domi. Für irgendjemand auf der Welt ist das die perfekte Zeit.
Ja, nein, aber Nintendo und Microsoft schaffen so irgendwie, dass es in allen Zeitzonen zu christlichen Zeiten ist, das, was sie vorstellen. Aber PlayStation... Ja. 12 oder am 2 Uhr nachts oder was auch immer.
Vor allem ist Europa eigentlich traditionell ihre wichtigste Markt, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie so im Volumen, also von den Verkaufszahlen absolut aussieht, aber in Europa sind sie schon immer dominant gewesen, was Market Share anbelangt. Ja, das sicher, ja. Aber es ist, wie es ist. Wir nehmen, was wir bekommen. Genau, es sind neue Games vorgestellt worden, nachdem das ja vor 2 Wochen ihre PlayStation 5 Pro vorgestellt haben. Zeigen sie jetzt nicht neue Hardware, sondern ein paar neue Spiele. Und es ist insgesamt jetzt nicht sehr spektakulär gewesen. Es hat einfach etwas gegeben, was so ein bisschen der Showstopper war. Und das ist ein Nachfolger zum... Muss ich schnell schauen, wenn das erschienen ist. 2000... Ich habe das Datum nicht mehr. 2020 oder 2019 erschienen.
Ich habe gerade überlegt, zum Roten. Wann ist
Ghost of Tsushima? Auf Anfang, genau.
Shit, wann ist das rausgekommen?
2019, 20...
4 Jahre,
ja, so irgendwas, plus minus. Ja. Und jetzt gibt es einen Nachfolger, endlich. Und der ist aber nicht Ghost of Tsushima. Oder wie viele im Internet sich hätten gewünscht, Ghost of Tsushima. Wäre ein geiler Name gewesen.
Oh, ich lieb's.
Ist es aber mehr so schlechte Namen. Ich bin mehr so schlechte Namen. Es ist 2020. Ja.
20, okay. Das nächste Spiel heisst Ghost of Yotei. Das heisst, die Idee von dem Ghost, von so einem legendären Samurai oder Ronin-Krieger, wo sich zu einer Legende aufschafft, die wird übernommen. Es spielt aber in einer komplett neuen Region in Japan und es spielt auch 300 Jahre nach dem Ereignis von Ghost of Tsushima. Und für die Ghost of Tsushima nicht kennen, aber es ist so ein klassisches Samurai-Abenteuer, inspiriert von den alten japanischen Samurai-Filmen, von den Klassikern. Und das war ein absolut grandioses Game gewesen. Und Luca, du bist, glaube ich, so ein riesen Fan davon gewesen, oder?
Absolut, absolut. Ich glaube, es war sogar mein Game of the Year in dem Jahr, ja, wo es rauskommt, mein persönlich.
Ja, angefangen. Es ist einfach so, von der Atmosphäre her, wie sie die Landschaften gemacht haben. Die Navigation war ja geil gewesen, oder? Du hast, wenn du zu einem Ziel hast, navigieren, hast du nicht irgendwie so ein GPS-Dings bekommen, wie du die anderen Open-World-Spiele bekommst, und du bist vom Wind geleitet worden.
So geile
Sachen, genau. Und jetzt der Nachfolger, den sie jetzt vorgestellt hat, sieht mega ähnlich aus, finde ich, vom Vibe her. Sie haben auch wieder mega viele schöne Landschaften gesehen, zeigt. Der Wind hat man wieder gesehen. Man hat wieder blutige Schwertkämpfe gesehen, so wie man es aus dem Vorgänger kennt hat. Man hat eine Szene hat mich besonders beeindruckt, wo man sieht, dass auf einem Ross reit ist. Hast du im Vorgänger können. Aber um dich herum sind so ganz viele wilde Rösser, die in die gleiche Richtung reiten. Es hat dann schon so ausgesehen, wow, das ist nochmal so ein Step-up im Vergleich zum Ghost of Tsushima. Und man muss sagen, Ghost of Tsushima auf der PS4 sieht immer noch besser aus als so manches Spiel auf der PS5, finde ich. Weil es einfach so einen guten Art-Style hat. Es ist irgendwie so...
Hast du aber nie gefunden... Ich habe es ein mega schönes Game gefunden, aber ich habe auch gefunden, ich habe, glaube noch nie ein Spiel gespielt, wo die Diskrepanz an mich so krass war. Also es ist hat, keine Ahnung, 80% wunderschön und dann hat es einfach mega an gewissen Stellen einfach so verwaschene Texturen, ist einfach nicht schön gewesen.
Und ich habe gefunden, nicht mit Rise of the Ronin.
Das ist konsequent mittelmäßig ausgedrückt.
Okay.
Nein, es ist wirklich so. Okay. Ich finde, das hat mega, das mega hohe, mega high highs gehabt und dann aber auch solche Lows, wo ich wirklich regelmäßig, und ich habe das Gefühl, es ist meistens gewesen, wenn es nicht so mit der Farbe gespielt hat. Weißt du, wenn nicht so eine schöne Tageszeit war und dann hat es einfach nicht so schön ausgesehen. Und das ist mir wirklich extrem aufgefallen bei dem Game, wie ich glaube noch bei keinem.
Okay, nein, weißt, das habe ich gar nicht so in Erinnerung.
Und ja, ich glaube eben, das liegt an dieser. Weißt du, jetzt können sie die Konsole hoffentlich PS4 hinter sich lassen, oder?
Ah ja, das kommt nur auf PS5, ja. Okay, ja, absolut.
Was mir aufgefallen ist, wie oft es in dem Game bei mir immer hat wollen kommen regnen. Ja. Und ich einfach die ganze Zeit das hure Pfeifeli haben müssen machen, das Liedli auf der Flöte spielen, damit es schönes Wetter wieder
kommt. Das ist
Regen,
das
Regen. Hör auf, scheiß Regen, lass mich mal in Ruhe.
Genau, noch schnell zur Location, das ist schon spannend. Ghost of Yotei, die neue Location heisst Yotei. Tsushima war die frühere, das war eine Insel, irgendwo im Nirgendwo von Japan. Und Yotei ist aber keine Insel. JT ist eine Region in Hokkaido. Hokkaido ist die Halbinsel, ganz im Norden, genau. Wo Sapporo und auch die grossen Städte sind. Und die Region Hokkaido ist zu der Zeit, wo das Spiel spielt, also 16:03 anscheinend, hat nicht zu Japan gehört, offiziell. Also es ist so wie außerhalb der japanischen Regierung gewesen. Das heisst, es werden uns ein bisschen andere Gegenden erwarten als in Ghost of Tsushima. Es wird auch ein bisschen unorganisierter sein. Es wird nicht die Samurai-Clans geben, die man kennt aus dem Vorgänger. Es wird alles ein bisschen anderen Vibe haben. Und neue Protagonist gibt es natürlich auch, weil 300 Jahre in Zukunft der Jin Sakai aus Ghost of Tsushima, der lebt nicht mehr, leider. Stattdessen spielt man mit der Protagonistin. Atsu heisst die. Und wer oder ja, wer sie ist und was sie will, weiss man noch nicht. Aber sieht auch spannend aus. Es hat natürlich schon viele Leute gegeben, die gefunden haben, nein, ich will den Jin Sakai zurück und nein, ich will nicht mit einer Frau spielen. Oh. Aber mein Gott, es geht einfach, es geht genauso badass aus wie im ersten Game und ich freue mich drauf.
Hast du die ganze komische Gesichtsmaske an, die innen, weißt du, was du für
eine Du hast immer Maske an, ja, genau. Ja. Auch im Trailer hat sie so eine, so, eben die Ghost-Maske an. Vielleicht hat sie die vom Jin geerbt oder irgendwie. Ist die, zu
die Designs, kommen. Die ja. Rüstungen sind so geil. Das sind einfach die lustigsten Designs, die du machen können.
Was man auch noch gesehen hat im Trailer, sind Schusswaffen. Wird es geben, anscheinend. Weil, ja, es spielt ja 300 Jahre später, also Schusswaffen kommen langsam auf Japan. Das habe ich schon in Rise of the Ronin recht lustig gefunden, dass man neben den Katanas halt auch noch ein bisschen Schusswaffen hat. Und vielleicht gibt es so einen Hundebegleiter oder so einen Wolfsbegleiter, hat man mal im Trailer gesehen, dass der Wolf sich so anschaut und vielleicht kann man da mit einem Wolf durch Jotei ziehen, mal schauen. Nice.
Habe ich da richtig verstanden, es ist 300 Jahre nach 1603? Oder?
Nein, 1603 ist das und Ghost of Tsushima ist 13 irgendetwas gewesen, genau.
Genau. Okay. Und 1600, 16. Jahrhundert ist auch dort, nach dem Jahr 1600 ist auch dort, wo die Serie Shogun stattfindet. Also das findet etwa ziemlich gleichzeitig statt. Und Rise of the Ronin, habe ich jetzt auch noch schnell nachgeschaut, das findet sogar erst 1853 fängt es an.
Also okay, noch ein bisschen später.
Von dem her, aber ich freue mich sehr. Also ich fände es auch sehr geil, auch wenn man jetzt nicht mehr den, wie heisst der nochmal?
Jin Sakai.
Der Jin Sakai, auch wenn man ihn kann spielen, ich fände es gleich mega geil, wenn es Callbacks zu ihm gäbe, weißt du, so irgendwo, weißt du,
irgendwo nebenbei, so, ja. Irgendwelche Anspielungen.
Anspielungen, die Legende geil, von dem Jin.
Der Geist so, von ihm natürlich.
Ja, genau. Der Ghost,
der ist schon so Obi-Wan-mässig.
Sony oder das Entwicklerstudio, es gibt nicht mehr, von wem dieser Quote direkt kommt, hat auch noch bekannt gegeben, dass das Spiel so ein bisschen der Startschuss soll sein für den langjährigen Plan zum Ghost. Ghost of in eine grosse Entertainment-Franchise zu verwandeln. Also die haben noch viel vor mit dem. Das, und zur Erinnerung, Ghost of Tsushima wird ja auch verfilmt. Das ist seit ein paar Jahren in Entwicklung, der Film vom John Wick-Regisseur Chad Stahelski. Und von dem her, ich glaube, die nächsten Jahre werden für Ghost of Fans und für Fans von japanischem oder also feudalem Japan werden ganz gut werden auf PlayStation.
Ja, eben. Und auch je nachdem, ja, auf anderen Konsolen, weil ja, gut, respektive das kommt ja dann nie auch wieder PC. Bin ich dann sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, ob es wieder so mega lang geht wie beim letzten. Weil jetzt haben sie ja auch wieder kommuniziert, eben, dass wir jetzt noch mehr pushen, Mobile und PC. Darum bin ich gespannt. Ja, genau, aber Assassin's Creed Shadows, wo ja eigentlich, das ist ja das, was die Leute immer wollen. Sie nehmen Assassin's Creed in Japan wollen, dann ist Ghost of Tsushima gekommen und gesagt, ja, look, wir können es einfach schon besser machen, wenn ihr es einfach gar nicht macht. Und dann schafft es Ubisoft endlich, das auch zu machen. Und eigentlich hätte ich das jetzt kommen im November. Und jetzt verschieben sie es aber, weil auf den Februar, also im gleichen Jahr wie Ghost of JT rauskommt.
Ich würde immer noch sagen Ghost of Tsushima, aber das ist einfach so.
Ja. Ja. Und eben aus Gründen haben sie eben gesagt, Ubisoft, dass sie brauchen ein bisschen mehr Zeit zum Feinschliffen und so. Unter anderem eben, wenn sie jetzt vom Season Pass kommen sie wieder weg, wird das also wieder so ein klassisches DLC-Modell geben, wo du zahlst. Außer glaube ich, in der Pre-Order kommen die erste gratis rüber. Und eben der Hauptgrund, sage ich, dass Star Wars Outlaws, sage ich, nicht so gut aufgenommen wurde, also einfach vermutlich sind Verkaufszahlen, softer haben sie irgendwie gescheit in der Meldung an Aktionär.
Hey, aber wieso? Also wenn die Verkaufszahlen softer sind, willst du in diesem Jahr noch einen Hit haben, oder nicht? Weil es aber nicht so gut gelaufen ist, oder was ist
Ja, aber sie wollen, genau, sie haben einfach gesehen, dass das nicht so gut angekommen ist und darum wollen sie jetzt an dem weiter das noch verbessern.
Ah, okay, damit das dann gut ankommt und gut verkauft wird. Und dann nehmen sie halt hier, dass in diesem Geschäftsjahr halt ein bisschen weniger ist, dafür ja, nächstes Jahr gehen sie dann online.
Ja. Genau, aber ich meine, das sind irgendwie 3 Monate, 4 Monate.
Ja.
Also ich habe einfach das Gefühl...
Viel kannst du auch nicht schleifen, ja.
Da kannst du genau, also kannst doch genau gar nichts Essentielles ändern.
Ja.
Also ich weiss nicht, ey, Ubisoft, die sind so im Arsch. Wenn du denen ihr Zeugs anschaust, nichts funktioniert. X-Defined, weißt du, der Multiplayer-Shooter.
Der ist schon Skull and Bones. Nicht so richtig am Leben,
nein,
oder?
Also. Der ist nie, ich glaube, der war nie richtig am Leben. Und eben
Skull and Bones. Nehmen sie den nicht sogar wieder raus oder so drum?
Der lebt schon, aber spielt einfach niemand. Und eben Skull and Bones, der nicht richtig geworden ist. Avatar, wo es vermutlich auch viel zahlt.
Stimmt,
und
ja, der ist schon cool gegangen. Ja.
Mittelmässig wieder gewesen. Einfach alles. Das ist wirklich... Wirklich,
can't hey, catch ja, break. Und eben jetzt Ghost of Tsushima, sorry, fucking Yotei und Assassin's Creed Shadows im gleichen Jahr. Auch wenn es nicht nahe beieinander wird sein, aber es hat gleich nicht von Vorteil, sage ich jetzt mal.
Ich glaube auch nicht. Ich meine, klar, wartest du nicht, also weißt du, spielst es nicht im Februar nicht, weil dann weißt du, es kommt im, weiß ich nicht, im Oktober dann das andere. Aber eben.
Aber du wirst nicht die ganze Zeit mit dem vergleichen und
ja.
Den Game of the Year Awards und all dem Zeug, wo vielleicht noch ein bisschen Boost würde geben in den Verkaufszahlen und so. Es ist nicht optimal. Luca, wenn du müsstest entscheiden, du darfst nur ein Game kaufen, Ghost of Tsushima, Yotei oder Assassin's Creed Shadows.
Ghost of Yotei.
Ja.
einfach, weil ich weiss, was ich dort bekomme. Ich sage mal, vielleicht müsste ich eigentlich genau wegen dem nicht, weil es wird nicht, weißt du, die Erwartungshaltung wird wieder enorm sein, weil Ghost of Tsushima so ein wirklich wahnsinnig gutes Game gewesen ist. Und alle, die danach kommen, werden an Ghost of Tsushima gemessen und Rise of the Ronin, wo für sich selber vielleicht eigentlich ein tolles Game gewesen wäre, wird an Ghost of Tsushima gemessen und fällt schon ein bisschen ab. Hast schon ein bisschen das Gefühl, so, ja, es ist wie Ghost of Tsushima, aber nicht ganz gleich gut, oder?
Mhm.
Auch Ghost of Yotei wird genau das Gleiche machen. Hingegen bei Assassin's Creed Shadows wissen wir, ja doch, wir wissen jetzt halt vor, es wird ein Assassin's Creed-Spiel sein, aber irgendwie, dort ist vielleicht der, ich sag mal, das Unbekannte noch ein bisschen grösser, sage ich mal. Bei Ghost of Yotei erwarte ich eigentlich genau die gleiche Experience von Ghost of Tsushima mit besserer Grafik und vielleicht ein paar neue Mechaniken.
Ja.
Und das ist eigentlich auch das, was du willst von einer Fortsetzung. Sonst, warum musst du eine Fortsetzung machen? Weil du willst ja more of the same. Bei Assassin's Creed Shadows, wer weiß, oder? Also da kann vielleicht noch eine Überraschung sein. Aber trotzdem, ich tendiere gleich zu Ghost of Yotei.
Ja, vor allem beim anderen, beim Shadows. Das hat ja eben, wie gesagt, niemand hat können spielen bis jetzt, soviel ich weiss.
Ja.
Es hat einfach Previews gegeben, wo die Leute nur können schauen können. Also weißt du, das ist so, das gibt es nie sonst. Und das ist ein super schlechtes Zeichen.
Ja, es ist mir sicher, dass irgendetwas noch nicht so richtig ist. Aber eben, die Frage ist, was in 4 Monaten alles kannst schrauben, dass es besser wird. Ja, was ist sonst noch passiert an dieser State of Play? Vielleicht noch spannend. Wir haben letzte Woche über Palworld geredet, dass die verklagt werden von Nintendo, weil sie anscheinend Pokémon kopieren. Und an State of Play ist angekündigt worden, dass Palworld jetzt auf PS5 verfügbar ist. Also das tut sie nicht daran hindern, weiter zu expandieren. Habe ich lustig gefunden.
Ja, voll. Ja, dort habe ich auch in einem Podcast gesagt, das Patent, du kannst das offenbar jetzt schon anschauen, welches das dort die Klage betrifft. Und es geht nicht ums Design offenbar, sondern wirklich um die Mechanik mit dem Pokémon fängt, die haben sie patentiert.
Das ist lächerlich, wenn es auf dem basiert, ist es lächerlich.
Nein, also.
Das ist schon so ein Patent-Trolling eigentlich.
Ja, wirklich, dann, das ist einfach nur so ein Plagegeist. Patent, wirklich Patent-Trolling, das, also das kann ja, nicht sein.
Aber ich finde es immer noch spannend, dass zu allem anderen nichts gesagt haben, weil es irgendwie schon ein bisschen obvious ist mit den Designs.
Ja.
Hey, du eben, wir das genau wieder mal gesehen. Aber ja, genau, sonst noch ein PSVR-Games, fragen so, die gibt es denn noch?
Ja, genau, so alibimässig noch ein paar PSVR-Games. Hitman in VR oder das Metro, wie jetzt? Metro Rebirth?
Ich weiß nicht, ich komme die nicht mehr
genau. Aber so alibimässig ein paar VR-Games, ein paar DLCs sind angekündigt worden, zum Beispiel zu Alan Wake 2, wo ich mich sehr darauf freue. Also es ist schon klar gewesen, dass wieder nochmal etwas wird kommen. Aber das hat ganz cool ausgesehen.
Astrobot?
Astrobot, genau, natürlich. Astrobot erst draussen und schon, es gibt gratis Erweiterung Ende Jahr. So Speedrun-Levels wird es geben und 10 neue so VIP-Bots aus klassischen Playstation-Spielen, die man freischalten kann.
Aber das ist auch nicht üblich, dass man gratis irgendwie neue Levels und so reinhaut, oder?
Ja, das ist jetzt auch wahrscheinlich eher klein im Umfang und es hat noch ein gutes Marketing-Tool, oder? Du hast den Launch und dann kannst du irgendwie einen Monat später sagen, hey, look, es gibt nochmal gratis Inhalt.
Komm, nimm's doch.
Genau, und dann berichten die Medien wieder drüber und so. Es ist halt quasi Marketing-Invest. Und Was es auch hat gegeben, ist natürlich wieder Remasters und Remakes. Ganz, ganz viel. Und das Absurdeste vielleicht war Horizon Zero Dawn. Das ist ein Spiel, das 2017 auf der PS4 ist rausgekommen. Absolut kein Remaster oder Remake würde ich brauchen, weil das Spiel sieht immer noch sehr, sehr schön aus. Und 2021 hat das Spiel ja ein Update bekommen für die PS5, was auf der PS5 dann mit 60 Frames ist gelaufen. Also eigentlich hat es schon mal wie ein Update bekommen. Und jetzt bekommt es nochmal ein Re-Release, ein Remaster. Und sie sagen, es gibt neue Charaktermodelle, neue Animationen, Cutscenes sind neu aufgenommen worden, Motion Capture ist neu aufgenommen worden. Einfach, dass es so aussehen wie Forbidden West, wo vor 2 Jahren ist rausgekommen, auf dem gleichen Level. So. Und es ist auch für die PS5 Pro optimiert anscheinend.
Und, aber das ist schon, also das ist schon recht massiv, oder?
Das ist der Witz.
Ich finde, es sieht genau gleich aus. Also wenn du nicht weißt, welches, wenn du beide so nebeneinander siehst, musst du halt wirklich Freeze-Frame machen, reinzoomen und dann anschauen, dass die Haare auf der rechten Version, dass 3 Haare mehr siehst als auf der linken Version. Und das ist so... Ja.
Das ist eine völlige Alibi-Verbesserung. Da willst du einfach wirklich, die haben geschaut, wir müssen einfach irgendwo Geld reinholen. Und dann, jetzt hauen wir einfach das Game nochmal raus und machst wirklich ein paar Verbesserungen, damit irgendetwas vorzuweisen hast, kannst du nochmal den Leuten verkaufen. Und ich meine, eben, grundsätzlich kannst du sagen, du musst sie nicht kaufen. Das ist schon so. Aber eben, ich weiß auch nicht.
Ja, aber schon mit neue Motion, also weißt, Motion-Capturing-Sachen neu gemacht und so, das ist ja schon ein gewisser Aufwand, finde ich.
Hey, aber das ist nur eben, nur Alibi. Das machst du nur, du wirklich, garantiert.
Das ist nur gemacht, dass sie in der Präsentation kann ich sagen.
Das ist ja nicht irgendwie, weißt du, weißt ja gar nicht, was das heisst. Weißt, ja, genau. Einfach, denn irgendein Nebendarsteller ist einfach nur mal für 5 Minuten ins Studio gekommen und hat eine Hechtrolle gemacht.
Das soll wirklich gut sein, ja. Man weiß wirklich okay. Nicht.
Hey, da geht es nur darum, einfach nochmal abkassieren.
Oder? Und hey, immerhin, wenn das Spiel schon besitzt ist, kannst du für 10 Franken ein Upgrade machen. Was, finde ich, auch immer noch unnötig ist. Okay. Aber immerhin, wenn es schon besitzt ist, musst du nicht Vollpreis zahlen. Ich weiß nicht, wie das Standalone wird sein. Ich glaube, das ist nicht kommuniziert worden. Aber ich nehme mal einen Vollpreis. Wie es bei den anderen Remasters und Remakes ist, wo sie rausgegeben haben. Und ja, es ist irgendwie PS5, ich habe das Gefühl, das wird so als Konsole von den Remasters in Erinnerung bleiben. Es hat schon viel Zeug gegeben. The Last of Us 1, The Last of Us 2, beide Remaster und Remake hat es gegeben. Spider-Man Until Dawn, wo am 4. Oktober rauskommt. Auch das PS4-Spiel, wo absolut kein Remaster gebraucht hat. Es gibt das Gerücht, dass Days Gone Remaster bekommt und so. Also die tun ihre ganze PS4-Palette einfach nochmal neu auflegen. Und nochmal ein bisschen mehr Geld rausquetschen, weil die Entwicklung von diesen riesigen Spielen wie Ghost of Yotei wahrscheinlich Unmengen an Geld verschlingt und so kann man halt noch ein bisschen schauen, dass man profitabel bleibt mit diesen Remasters.
Genau. Ja, so gut, dann schauen wir doch, wenn das Ganze rauskommt, aber dann kommen wir es nicht schon lange dran, dann gehen wir doch gerade mal noch eins weiter in unseren Big Screen, wenn ich dann da den richtigen finde, dann machen wir den. Play the Pipetones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ich würde sagen, wir fangen an mit Beetlejuice 2. Vermutlich auch eine Fortsetzung, wo niemand darauf gewartet hat. aber hat es sich trotzdem gelohnt, Michelle?
Also ich muss sagen, es ist ein sehr what the fuck Moment gewesen, als ich aus dem Kino rausgelaufen bin. Also ich musste wirklich verarbeiten, was ich da gesehen habe. Man muss vielleicht einmal zuerst kurz ein bisschen ausholen. Beetlejuice, die Ursprungsversion, war irgendwie vor 36 Jahren gewesen. Also 1988, das ist schon ewig her. Aber das Schöne ist, es sind sehr viele Gesichter, inklusive Tim Burton als Regisseur, sind wieder zurückgekommen, trotz dieser langen Zeit dazwischen, für den neuen Film. Auch Drehbuchautoren kennt man vielleicht auch von Wednesday, falls ihr die Serie gesehen habt auf Netflix mit der Jenna Ortega. Also sind wirklich coole Leute dabei. Und ich weiss nicht, ob ihr den Ursprungsfilm gesehen habt, irgendjemand von euch?
Ja.
Nein,
ich kenne den
Lehrer. Nein,
ich habe gerade letztens wieder geschaut. Ich habe den schon wirklich, ich glaube, ich habe den in meiner Jugend das erste Mal gesehen. Ich habe den eigentlich also mega cool in Erinnerung. Und dann habe ich für Beetlejuice 2 ursprünglich den an der Pressevorführung geschaut. Ist dann zeitlich nicht aufgegangen, aber ich habe mich als Vorbereitung den wieder angeschaut.
Ja.
Ich kann mir sagen, der ist irgendwie huere schlecht gealtert.
Ich habe den Fall aber erst vor ein paar Jahren geschaut und habe den immer noch super gefunden.
Ja,
du bist noch nicht ein weisser Mann, Phil.
Ja.
Also, Luca, wieso schlecht gealtert? So 2, 3 Stichworte.
Die Story ist wirklich sehr wack. Die Story beats auch. Es ist zwar sehr, sehr, sehr sympathisch, aber du merkst einfach, es ist so ein Film, Also der Cringe ist bei mir echt allgegenwärtig.
Okay, genau so.
Was zum Teufel ist das eigentlich?
Und jetzt, Lukas, stell dir vor, sie holen den Wack und die Weird Story einfach ins heutige Jahrhundert.
Und was mich am meisten überrascht hat, was ich ganz anders im Kopf habe, ist, dass die Hauptfigur von Beetlejuice, der Film heisst Beetlejuice, die kommt nach 45 Minuten, also fast in der Hälfte vom Film, das erste Mal vor. Und hat auch sonst sehr wenig Screamtime. Man muss sagen, der Michael Keaton, Michael Keaton, der ihn spielt, hat das absolute Maximum aus seiner kleinen Screentime rausgeholt, weil alle haben Beetlejuice in Erinnerung, als ob er allgegenwärtig wäre. Aber er kommt im eigenen Film fast gar nicht vor.
Also er kommt 17 Minuten vor von diesen etwas mehr als eineinhalb Stunden, glaube ich.
Ist doch krass, oder?
Nicht viel.
Naja, okay, sorry, ja.
aber du hast absolut recht, Luca. Also ich fasse das nochmal schnell zusammen, weil also ich finde, man muss wirklich den ersten Film nochmal geschaut haben, damit man den zweiten nur ansatzweise versteht, beziehungsweise die ganzen Referenzen, die man drauf spielt und den ganzen Vibe und so, weil ich finde, sie haben alles mega krass übernommen und darauf zurückgegriffen. Also der Ursprungsfilm, Beetlejuice, der spielt in Winter River in Connecticut und dort geht es eigentlich um das Barley, das Barbara, von der Gina Davis gespielt und Adam Maitland vom Alec Baldwin gespielt. Die sterben bei einem Autounfall. Und sie wohnen dann trotzdem noch in dem Haus einfach als Geister weiter. Und sie müssen, weil es Geister sind, 125 Jahre wirklich in ihrem Haus weiterleben. Das ist so eine Regelung. Und sie dürfen nie anders her. Das heisst, sie sind mega gefangen dort und haben eigentlich den Frieden miteinander, bis dann in diesem Haus jemand Neues einzieht. Und zwar ist so eine mega nervige New Yorker Familie namens Dees. Und die Geister finden die natürlich super unsympathisch. Bis auf die Tochter von dieser Familie. Lydia heisst die, das ist Winona Ryder. Die spielt dann auch
Winona
wieder
Winona Ryder spielt Tochter.
Genau, die spielt Tochter. Ja, im ersten. Aber sie spielt dann nachher, im zweiten Teil spielt sie dann eine Erwachsene. Auf jeden Fall, sie ist so ein typisches Goth-Mädchen. Und sie hat so den eher untypischen Fakt, dass sie die Geister dann auch tatsächlich sieht und hört. Und sie freundet sich mit diesen Geistern an. Die findet aber trotzdem, trotz aller Sympathie, so, hey, sorry, aber wir wollen euch einfach tutsch nicht in dem Haus an. Und versuchen sie zum Vertreiben. Und weil es halt so eine taffe New Yorker Stadtfamilie ist, ist das denen scheißegal und sie nehmen alles ziemlich mit Humor und lassen sich nicht vertreiben. Und das Ehepaar, das Geister-Ehepaar, holt sich dann Hilfe bei wem anders als im Beetlejuice. Eben von Michael Keaton gespielt, der Luca hat es schon gesagt. Und der beschwört man, indem man dreimal seinen Namen sagt. Und der Beetlejuice ist eigentlich so ein Exorzist, der darauf spezialisiert ist, zum Menschen zu vertreiben. Das Ding ist halt, dass er sehr unkonventionelle Methoden hat, sage ich jetzt mal so. Und das ganze Chaos ist halt mega vorprogrammiert. Und er übertreibt es mega und sie finden dann, hey, sorry, aber Beetlejuice, ich glaube, wir wollen deine Hilfe gleich nicht. So, es geht so ein bisschen in die Richtung und es artet völlig aus. Und eben der Luca hat gesagt, also die ganze Story, der Anfang macht wieder so ein bisschen Sinn und man weiß eigentlich, woher das es führen könnte, aber man ist einfach nachher völlig unvorbereitet zu allem, was kommt.
Also das ist eben das Geile, darum ist eben der Film so lustig gewesen.
Ja, genau. Am Schluss will er die 14-jährige Lydia heiraten, damit er von seinem Fluch befreit wird.
Und das genau, ist tatsächlich so, eine Hochzeit. Will aus dem Geister, aus seiner Geisterwelt quasi entfliehen und das kann er nur mit einer Hochzeit mit einem lebenden Mensch und das wäre dann eben die Lydia.
Und jetzt der Neue, wo setzt der an?
Der Neue spielt genau 20 Jahre später ungefähr, sage ich jetzt mal, weil die Lydia ist, eben, sie ist quasi erwachsen, auch eben Winona Ryder wieder. Und sie hat immer noch so ein bisschen Visionen von Beetlejuice. Und sie sieht dann am Anfang dann direkt während einer Reality-Show, die sie gibt, wo sie so über paranormale Sachen und übernatürlich so ein bisschen redet. Dort setzt es an. Ihre Situation, sie hat ihren Mann verloren, der vor 2 Jahren im Amazonas irgendwie verschwunden ist. Man weiß nicht so genau, aber man nimmt an, dass er gestorben ist. Und ihre Tochter, Astrid, und die wird eben gespielt von der Jenna Ortega, die man als Wednesday vielleicht auch kennt. Und die zwei haben gar kein gutes Verhältnis miteinander, Mutter und Tochter, weil Astrid findet, hey, sorry, aber du datest schon wieder einen neuen Mann, du hast doch den Vater gar nicht geliebt. Und natürlich hat sie das Gefühl, dass ihre Mutter, die Lydia, einfach die ganzen Geistersachen erfindet und gar keine Geister wirklich sieht. Also sie glaubt ihr die Fähigkeit absolut nicht. Und das ist so ein bisschen der Reibungspunkt, den sie miteinander haben. Genau. Dennoch müssen sie zusammen auf Winter River zurück. Und zwar, weil von der Lydia der Vater gestorben ist. Und zwar hat er einen Flugzeugabsturz ins Meer gehabt. An dem ist er nicht gestorben. Er ist aber nach dem Flugzeugabsturz im Meer von einem Hai gefressen worden. das sind so die kleinen Randsachen, die immer mal wieder einbauen, wo du so denkst, what the fuck? Aber so, mega überraschend. Genau, und Astrid streitet sich dann mit der Mutter in Winter River während der Beerdigung, weil dort artet es auch ein bisschen aus. Und sie haut dann ab mit ihrem Velo und kracht, weil sie so ein bisschen schnell und Balance verliert und whatever, kracht sie in einen Holzzaun rein und landet dann auf einem fremden Grundstück. Und dort lernt sie einen Bub kennen, den Jeremy. Der ist ungefähr gleich alt wie sie. Und die verstehen sich dann von Anfang an, sind beide sehr weirde Leute. Also die Tochter und der Jeremy. Und sie haben es dann relativ gut miteinander während der Zeit, wo sie dort muss verbringen, um die Beerdigungszeit herum. Und dort ist natürlich dann auch gerade Halloween. Und an Halloween erzählt Jeremy der Astrid dann so, hey, eben, du hast ein mega Problem damit, dass du deinen Vater verloren hast und dass du ihn nicht hast können Tschüss sagen, weil quasi der ist so verschwunden. Ich weiss aber, wie du ihn wieder kannst sehen. Und zwar in dem, dass man ins Reich der Toten geht. Ihren Vater besuchen. Das ist eigentlich so sein Vorschlag und sie willigt dann so ein bisschen ein, weil sie weiss, ja, man hat ja eh nichts zu verlieren. Und so landen dann die beiden Teenager in der Welt vom Beetlejuice. Das Lustige ist, der Beetlejuice kommt übrigens auch sehr, sehr spät drum. Also hat die, neben dieser Vision sieht man nicht viel von ihm bis zu der Hälfte vom Film.
Ah,
und
okay.
Dann sieht man so, hey, der Beetlejuice hat es eigentlich immer noch hohe Scheiße in seinem Geisterreich. Er hat nämlich ein riesen Problem damals. Er wird verfolgt von einer Hex namens Dolores. Und zwar sucht die Seele von allen auf. Und dummerweise ist das seine Ex-Frau. Und er hat die dort mal zur Lebzeit geheiratet und mit einer Axt zerstückelt, weil sie ihn vergiftet hat.
Das ist so ein Ja, das ist so sozusagen das Niveau vom Ding. Oder
das ist absolut das Niveau von dem Film, wenn du einfach denkst, was zur Hölle.
Ja, sehr morbid.
Ja, es ist wirklich so, eben der Beetlejuice hat seine Scheiss-Situation, die Astrid ist in dieser weirden Geisterwelt dann und irrt umher und versucht, ihren Vater zu finden. Und natürlich, Mutter Lydia kriegt da alles ein bisschen zu spät mit über, dass jetzt ihre Tochter da in die Geisterwelt zum Beetlejuice geht. Und muss sie natürlich dort wieder rausholen. Und wie anders soll sie das machen, als mit der Hilfe von Beetlejuice, wo sie dann aufbeschwört. Und er hat natürlich wieder so die alten Gefühle und liebt sie immer noch, die Leute, ja, und will sie immer noch heiraten. Und
stimmt, dann ist es langsam das Alter.
Ja, jetzt geht es auf. Jetzt ist es nicht mehr ganz so weird, weil ja, zwar gut, der Michael Keaton hat auch schon ein gewisses Alter erreicht, ja, ja. Aber man sieht
immerhin
im
ist sie volljährig,
weißt du. Ja. Sehr, sehr weird.
Wenn alle mal über 40 sind, dann sind so die Alten, sondern von diesen 20 Jahren springen nicht mehr so schlimm. Aber eben, wie findest du ihn insgesamt? Also im einen ist er sehenswert.
Hey, also ich finde, wenn man den ersten Teil cool gefunden hat und wenn du sagst, Phil, dass du den gefeiert hast, es ist genau auf dem gleichen Niveau. Es ist einfach nur viel absurder mit der ganzen Storyline. Also das Gefühl, es hat wie überhaupt keinen Sinn mehr dahinter. Also es greift zwar so ein bisschen die Probleme und Sachen von früher wieder auf, aber sonst hat es irgendwie einfach, es ist so ein Film, wo es irgendwie wie einfach es passiert wie nichts Wirkliches.
Das ist ja, eben, ich glaube, das ist auch gleich. Das war ja im ersten auch so gewesen, weil die Story, die kannst du eigentlich in einem Satz zusammenfassen, oder?
Dass ich finde eben nicht, es hat gar keine. Es ist einfach so, hä?
Ja. Nein, aber im ersten, oder? Es geht einfach darum, sie sind Geister und wollen die andere Familie rausscheuchen, holen den Beetlejuice und dann der macht einfach Rambazamba. Und dann müssen sie den verscheuchen.
Ja.
Ich bin einfach gespannt, weil ich finde, Tim Burton, der ist wirklich mal genial gewesen, der hat es so abgegeben. Ich finde, der hat einfach so komisches Zeugs gemacht in den letzten 10 Jahren. Ich finde, er hat nicht mehr nachknüpfen an seine Erfolge von früher. Darum eben, bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn der wieder einen neuen Film rausbringt. Und
ja, es hat ein bisschen etwas. Also ich muss sagen, er macht auch wieder relativ cool mit dem, dass er nicht auf irgendwelche digitalen Special Effects zurückgreifen, sondern er macht es auch wieder sehr altbacken. Das ist ja beim ersten Teil schon ein bisschen so gewesen, dass wirklich alles immer realistisch gemacht haben, wo irgendwie die Lydia mit einem Ross reitet, da weiss ich noch. Und dann sieht sie sich im Spiegel eben nicht, weil sie ja kein, also es ist ja dann ein Geist quasi in dieser Geisterwelt und hat kein Spiegelbild. Und das Ross eben schon. Und dort haben sich wirklich zwei Rösser sich gegenübergestellt und die so ein bisschen miteinander gesteuert, dass es wirklich aussieht, als hätte das Ross ein Spiegelbild, aber sie nicht. Also so Sachen, die sind mega schön gemacht, finde ich. Auch wenn du siehst, dass es ein bisschen wirr ist. Da hat Tim Burton mega schön ins Heutige übernommen. Also das ist wirklich so ein bisschen, es knüpft sehr schön an mit dem ganzen visuellen Effekt. Das finde ich cool gemacht. Das muss ich sagen. Also wenn dir das gefallen hat, gehen schauen.
Hey, ich habe gehört,
egal was für eine Story.
ich habe gehört, dann können wir relativ schnell können wir das streamen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie angekündigt, dass das wieder eigentlich schon relativ schnell...
Ja, voll. Also es geht einen Monat vom Anfang. Der Film ist irgendwie anfangs, wenn ich da war, Mitte September und jetzt Mitte Oktober wird er schon gestreamt.
Ah, krass.
Oh, okay.
Also wenn ihr nicht ins Kino wollt, ich weiß im Fall gar nicht.
Wahrscheinlich Video on Demand, wenn es so schnell geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon irgendwo auf derart schnell auf einem Disney, also ist eh nicht Disney, aber oder Netflix.
Ich hätte gesagt, am ehesten auf Netflix, aber ich wüsste es im Fall
ja,
nicht.
Aber ja, also ich behaupte, ich sage es mit dem Video on Demand einfach, weißt du, dass du es irgendwo auf YouTube kannst oder Google oder wo auch immer im Store von deinem...
Ja. Also eben digital vor allem hat es auf jeden Fall geheißen, kannst du relativ schnell erwerben. Das ist schon auch relativ speziell, ja.
Ja. Ich habe auch gehört, Deadpool offenbar auch, aber bei Disney natürlich und... Ich glaube, musst du musst wieder zahlen oder so.
Ich ja, ich glaube, genau. Bei Deadpool habe ich auch, so wie ich es verstanden habe, tönt es aber auch nach Video on Demand. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob er auch gemeint hat, dass es tatsächlich streambar wird auf Disney Plus.
Mhm. Ja, dort läuft ja sonst noch etwas anderes, wo du normal kannst streamen und webpasst, mit Hexen und so. Und so Agatha All Along. Und das ist ja so, es ist eine spirituelle Fortsetzung, direkte Fortsetzung zu Wanda, oder?
Ich mache es eigentlich schon fast als direkte Fortsetzung zu WandaVision bezeichnen. Haben die es geschaut, WandaVision?
Witzig.
Weil es ist schon, ich sage jetzt mal so, also ich behaupte mal, wer es jetzt bis heute noch nicht gesehen hat, WandaVision, der wird jetzt wahrscheinlich nicht auf WandaVision schauen. Das ist ja die erste Marvel-MCU, offizielle MCU-Serie auf Disney Plus. Ist auch ziemlich fix mit dem Start von Disney Plus damals zusammen lanciert worden. Und ist die Geschichte eigentlich von der Scarlet Witch. Es ist vom Konzept her habe ich es mega cool gefunden, weil es fängt völlig wirr an. Wir sehen einfach, jede Folge ist eine Inspiration oder ist ein Hommage an eine alte TV-Serie von früher, also für so Dick Van Dyke Show, wirklich so 1950er. Oder? Ja,
schwarz-weiß die erste.
Die schwarz-weiß noch, dann 50er, 60er, 70er und dann kommen irgendwann mal die Moku Dockery, dann wird Malcolm mit dem Drin-Folge wird einmal parodiert, dann wird die Modern Family-Folge wird parodiert. Und am Schluss von dieser Serie, von dem ganzen Mystery, kommt raus eigentlich, dass die ganze Serie, die ganze WandaVision-Serie ist eine harte Bewältigungstherapie von der Scarlet Witch selber, von der Wanda Maximoff, weil sie hat in Avengers Infinity War hat sie den Vision verloren, ihre Geliebte, und die ganze Welt, wo sie dort drin war, ist eigentlich eine einzige Bewältigungstherapie, wie sie mit dem Verlust klarkommt, weil der Vision, der lebt natürlich nicht mehr, aber sie hat mit ihrer Kraft, mit ihrem Hex, ist sie in einer Stadt gekommen, in Westview, und hat die ganze Bevölkerung in eine Art Fluch, oder wie man dem sagt, reingenommen, wo alle eben anfangen, die Rolle spielen aus der Lieblingsserie von der WandaVision, aus ihrer Kindheit. Und Agatha Harkness ist eine mächtige Hex, wo das gespürt hat, dass da irgendwo ganz ein mächtiger Zauber am passieren ist in dem Westview, und hat sich von dem angezogen gefühlt, und ihr Ziel, wo sie dann gemerkt hat, was da passiert, war, dass sie die Kräfte von der WandaVision auch absorbieren tut, ohne, ich sage immer WandaVision, sorry, von der Wanda Maximoff, dass sie absorbieren tut, ohne dass sie es merkt. Und natürlich am Schluss von der Serie von WandaVision merkt sie es und dreht den Spieß um und sucht dann Agatha Harkness all ihre Kräfte aus und tut Agatha zum Schluss in einen Zauber rein, quasi in einen Fluch rein, wo Agatha jetzt auf ewig muss in einer Serie oder was auch immer leben. Das ist eigentlich das Ende von WandaVision.
Ah ja, Spoiler und so.
Ja. Nein, darum habe ich vorher gesagt, ich glaube, wer es bis jetzt nicht geschaut hat, der wird so. Jetzt nicht anfangen sagen, ja, fangen wir an von WandaVision.
Ich bin Marvel am Nachholen und ich bin jetzt bei Black Widow angekommen. Und dann kommt ja nachher dann alles.
Sorry, Michelle.
Jetzt wie Sandra
Ja, nein.
Wie ist die Spoiler-Diskussion?
Genau, wir haben ja etabliert, wer sich nicht spoilern will, ist selber verantwortlich. Und wo der Luca davon reden über WandaVision, hätte man können skippen können. Oder Michelle, du hättest einfach weggehen können.
Also, ich finde auch.
Schön,
ne? Das ist jetzt eine ganze Uhr gelaufen.
Nein, aber ich habe mich auch nicht beschwert, oder?
Nein, also ich glaube, zum Einsteigen in Agatha Harkness ist es wichtig, dass man eigentlich die Vorgeschichte zumindest, man muss es nicht unbedingt sehen, aber ein bisschen kennt, okay, woher kommt Agatha Harkness, weil es fängt wirklich ein bisschen so wie ein True, es ist eigentlich ein True, wie heisst es, True Detective am Anfang, HBO True Detective, sie ist in dieser Welt, sie ist die Hauptprotagonistin und stellt natürlich irgendwann mal nach fest, dass da irgendetwas nicht stimmt, dass das nicht mit rechten Dingen zu tun geht, und sie hat Freunde und Feinde noch außerhalb von dem Fluch, wo sie drin steckt. Und die befreite Freunde, sage ich mal, befreit sie, um so wagen wie möglich zu bleiben. Aber sie hat natürlich noch Feinde, die in der Hierarchie sind. Nur hat sie jetzt keine Kräfte mehr. Dagatha Harkness, die Kräfte muss jetzt irgendwie zurückholen. Und bei den Hexen gibt es die sogenannte Witches Road, wo auch so halb Mythos, halb Legende, halb real ist. Eine Art metaphysischer Ort kann man sich das vorstellen. Man sagt, die Hexen könnte die Witches Road begehen, was eigentlich quasi wie so eine Prüfung ist, wer Indiana Jones gesehen hat, so die drei Prüfungen am Schluss oder so. Das ist eigentlich eine einzige lange Straße voller Prüfungen, wo man natürlich sein eigenes Leben riskiert. Und wer bis zum Schluss kommt, wer es bis zum Schluss überlebt, dem wird sein grösster Wunsch erfüllt. Und für Agatha Harkness ist es natürlich, dass sie ihre Kräfte zurückbekommt und so tut sie einen Hexenzirkel um sich herum versammeln, damit sie zusammen die Witches Road können begehen. Und ja, also es sind bis jetzt 3 Folgen aus auf Disney Plus und ich habe absolut null Erwartungen gehabt. Vor allem in letzter Zeit haben mich MCU-Serien sehr, sehr oft enttäuscht. Sind überhaupt nicht auf, oder es sind einfach mehr oder weniger Filme gewesen, wo man auf 8 Folgen gestreckt hat und mit einem halben Budget von einem Film, damit man irgendwie etwas hat. Und das hat sich so angefühlt, das ist nie toll gewesen.
Aber es sind immer so kurze Staffeln gewesen, also so 8 episodenmäßige MCU-Sachen.
Genau. Ja. Ja, genau. Oder man nimmt einen Film, wo irgendwie, oder die Story von einem Film, wo irgendwie in 2 Stunden gut erzählt gewesen wäre und tut es strecken auf 8 Folgen an 30 bis 40 Minuten, tut das Budget dabei um die Hälfte kürzen und sagt so, das ist jetzt eine Serie. So hat sich's auch mal angefühlt und darum sind für mich viele, viele Marvel-Serien eigentlich sehr, sehr enttäuschend. Und Agatha Harkness bis jetzt, oder Agatha All Along, ist das Gegenteil. Also man nimmt da die Antagonistin aus WandaVision, macht sie zur Protagonistin und bis jetzt ist sie noch kein bisschen irgendwie gut gemacht worden. Also es ist immer noch eine ziemliche Böse. Das finde ich toll. Und wir sind in Halloween-Season. Es ist natürlich alles ein bisschen schaurig und alles ein bisschen gruselig und es passt. Und es ist auch die Witches Road, wenn man den Trailer sieht, oder mit Sträuchern und Blutmond und alles.
Hey, ja, ich habe nämlich auf TikTok mal irgendeinen Ausschnitt gesehen, bevor es gelaufen ist. Und also wirklich, das ist eigentlich ein Horrorfilm, der Ausschnitt, was wirklich genau so gefilmt war und auch so wirklich gut creepy und dann eben, das ist das. Und dann dachte ich, okay, so finde ich aber dann geil, oder? Das habe ich dann bei WandaVision halt auch interessant gefunden. Ich habe es ja eigentlich wie schlechter gefunden gegen Schluss. Einfach, weil dann ist wirklich so das Marvel-Zeug gekommen mit Skybeam und so, mehr oder weniger. Das hat mich dann nicht ganz so geflasht. Aber da habe ich die Prämisse und so und wie es gemacht ist. Ich habe gestern auch schauen, aber wirklich nur 5 Sekunden weit gekommen, dann ist irgendwas mich abgelenkt. Aber ich schaue es, glaube ich, schon mal.
Ja, es ist wirklich das. Also, so als One-Off, so wirklich, es lebt für sich. Also, es funktioniert für sich allein. Man muss halt ein bisschen wissen, woher. Die Serie erklärt halt nicht wirklich am Anfang gross, oder es wird nur sehr, sehr vage angedeutet, aber eigentlich, ich sag mal, ein bisschen so eine Zusammenfassung von WandaVision, so irgendeine Montage hätte es schon können am Anfang zeigen, damit man auch ohne WandaVision kann reinkommen in diese Serie. Ohne die ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Darum habe ich das jetzt ein bisschen vorweggenommen. Aber es ist wirklich so sehr, sehr stimmig und ich bin auch schauen, die Bewertung, ob das jetzt einfach ich habe das Gefühl, ich habe eh ein bisschen eine rosa-rote Brille. Ich wollte alles cool finden und so. Aber ich sehe auch auf Rotten Tomatoes. Also es kommt bei Kritikern gut an, es kommt beim Publikum sehr gut an, überall 80%. Auf IMDb ist lustig, dort hast du wieder ein bisschen so das Review-Bombing. Die Serie selber hat irgendwie nur 6,7 Wertung von 10 Punkten. Aber wenn du bei der Episode selber reingehst, hast du 7,5, 7,6, 8,2. Also die Leute sind hooked, die es schauen. Also, und es funktioniert, es ist gut. Das passt auch zu der Halloween-Season.
Ja, voll.
Ich bin mega positiv überrascht bis jetzt. Und auch wirklich, wie du gesagt hast, Phil, es ist zum Teil recht creepy. Es hat ein paar recht Hell-No-Szenen, wo du denkst, okay, das ist gruselig. Und ja, ich freue mich mega aufs Weiterschauen.
Wie lange sind die Folgen?
Ja, auch wieder etwa 30 bis 40. Bis jetzt sind es 40 Minuten gewesen. Okay. Mal schauen, aber das ist ja auch mal ein bisschen inkonsistent bei Marvel.
Cool. Also, Agatha All Along läuft jetzt auf Disney Plus. 3 Folgen sind draussen und wöchentlich eine neue im Jahr.
Genau, immer am Mittwoch.
Dann ist mir ja für Halloween bestens ausgestattet, nicht mit Beinen. Also, Beetlejuice kannst du ja dann auch schon streamen.
Stimmt. Und
Agatha All Along.
Nice. Also gut, komm, dann etwas nicht so Halloweeniges haben wir dafür die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke.
Ja, und das wäre The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Domi, du hast das gespielt und das ist ein Novum. Es hat viele, viele neue Sachen an dem Spiel.
Ja, voll. Aber einzigartig machen. Es passt eigentlich auch gut so ein bisschen zu Zaubern und Hexen und so. Also Zelda ist jetzt kein Hex in dem Spiel, aber sie hat einen Zauberstab bekommen. Mit dem kann sie ganz wildes Zeug zaubern. Und genau, das Novum, das erste Mal spielst Zelda und nicht der Link.
Ja,
genau. Wirklich das erste Mal in der Geschichte der Serie. Mit Ausnahme von den schrecklichen, schrecklichen Philips CDI Games, die es hat gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die, die so aussehen wie ein animierter Samstagmorgen-Cartoon, einfach auf LSD.
Oh <nein. lacht>
so würde ich jetzt mal beschreiben. Dort ist Zelda tatsächlich auch können spielen, aber das ist das erste richtige Game, wo du einfach wirklich nur Zelda spielst. Genau, und eben die ist nicht mit einem Schwert unterwegs, sondern mit einem Zauberstab. Und mit dem Zauberstab, das ist so das zentrale Gameplay, oder die zentrale Gameplay-Mechanik, mit dem kann sie jenste Objekt in der Welt kopieren. Also wenn ich irgendwo ein Bett sehe, kann ich zu einem Bett gehen, Hex, kopieren. Dann habe ich das bei mir im Repertoire und kann das Bett dann als sogenanntes Echo jederzeit wieder herzaubern. Und es gibt irgendwie über 200 von diesen Objekten und Monster. Monster kann man auch kopieren, nachdem man es besiegt hat. Und eben, durch das ist das Gameplay mega offen. Also, wenn du irgendwo eine Schatztruhe auf einem Vorsprung siehst, dann kannst du zu dieser Schatztruhe kommen, indem du die Bette stapeln, die du vorher gelernt hast. Oder du kannst irgendwie, es gibt so Wasserwürfel, die du lernst. Du kannst die Wasserwürfel zu einem Turm aufstapeln und einfach aufschwimmen. Oder du kannst dir ein Trampolin unten dran tun und aufkumpen. Also, es ist mega offen, wie du zu deinem Ziel kommst. Und das ist so ein bisschen das Einzigartige an dem. Also anstatt, dass du die ganze Zeit kämpfst mit Schwert, mit Bogen, mit Schild, bist du eigentlich mit dem Zauberstab unterwegs und setzt den konstant ein. Und so kämpfst du schon. Also wenn du irgendein Monster siehst, dann tust du selber das Monster herzaubern und lässt das Monster gegen das andere kämpfen. Na, lustig.
das ist eben genau das. Ich habe das beim Schauen nicht gedacht, mega witzig, und habe mir wirklich dort schon überlegt, ist das nicht irgendwann langweilig, wenn du nur zuschaust und nicht kannst selber hauen?
Ja, das Gefühl hatte ich recht schnell. Du tust zwar nach dem ersten Dungeon sogar, findest so ein magisches Schwert, das der Link hinterlassen hat. Der ist irgendwo verschwunden. Den musst du auch retten. Das muss ich vielleicht noch sagen. Die Story, oder? Das sind komische Risse haben sich aufgemacht in Hyrule, die in so eine Paralleldimension führen. Und der Link ist in diesen Riss verschwunden und du musst ihn retten und das Königreich retten und so. Sein Schwert hat er aber irgendwie im ersten Dungeon gelassen. Und im ersten Dungeon findest du das Schwert und dann kannst du so einen Schwertkämpfer-Modus aktivieren, wo du für ein paar Sekunden stürzt sich nach Zelda genauso wie der Link. Also kannst du mit dem Schwert schlagen, hast ein Schild, du schaltest später auch Bomben, Pfeil und was auch immer frei. Einfach all das Zeug, was der Link hat. Das Ding ist, das geht halt einfach nur ein paar Sekunden. Und wenn die magischen Ressourcen aufgebraucht sind für den Schwertkämpfer-Modus, musst du die wieder auffüllen, aber die sind mega selten. Die findest du eigentlich nur in dieser Paralleldimension. Und wenn du dann einfach durch die Welt durchläufst und Monster begegnest, bin ich sehr oft in der Situation, ja fuck, ich mache jetzt nicht irgendwie da einen Moblin herzaubern oder da irgendeine Kreie herzaubern, dass sie das Monster besiegen, sondern ich will selber schnell das Schwert führen und das wegfetzen, weil das geht viel schneller.
Ja, kann man gerade vorstellen, genau, das ist, es bremst ein bisschen.
Genau, es bremst. Und sie stellen sich manchmal schon blöd an. Es ist echt so, das Monster ist vor dir und du triffst es nicht, wie dumm bist. Mach doch einfach das Monster kaputt. Ich könnte es besser, ich könnte es in einer Sekunde weghauen, aber nein, ich muss mich auf das Monster verlassen. Das ist manchmal so ein bisschen, hat auch von Nerven. Plus, was man muss sagen, eben über 200 von den Echos, die du kannst lernen. Und das Auswahlmenü von diesen Echos, müsst ihr euch vorstellen, ist einfach eine horizontale Linie. Also, je mehr du es freischaltest, desto mehr musst du bei dieser horizontalen Linie hin und her scrollen. Du kannst die sortieren nach Sachen, die du erst geklärt hast, Sachen, die du viel verwendest und so. Aber du bist trotzdem viel am Scrollen, vor allem, wenn es um das Lösen von Rätsel geht. Du überlegst, okay, wie komme ich jetzt dorthin, über den Abgrund? Und du hast dann irgendwie 3-4 Sachen, die du kannst einsetzen kannst, von den Sachen, die du gelernt hast. Und bis du die dann gefunden hast, vor allem, wenn es etwas ist, was du mal irgendwie vor einer Stunde gelernt hast und sie dann nie mehr eingesetzt hast, dann viel Glück, dass du es findest in dieser riesen Liste. Das ist so ein bisschen, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft von Menüführung. Aber nichtsdestotrotz, es macht Spass. Also es war jetzt nie so gewesen, dass ich gefunden habe, fuck, ich mache das jetzt nicht mehr einsetzen oder so. Es hat halt gleich immer lustige Twists, wo die zwingen, irgendwie kreativ zu sein und das Fact nachher gleich zu schauen, wie du mit deiner absolut beschissenen Konstruktion von Echos, die du herzaubern, gleich irgendwie zum Ziel kommst. Und das hat mich so ein bisschen an Tears of the Kingdom erinnert, oder? Wo du selber deine Sachen können zusammenbasteln und gewusst hast, das ist nicht die Lösung, die Nintendo im Kopf hatte, aber es funktioniert. Und ähnlich fühlt es sich hier an. Es ist auch ein bisschen offener als die alten 2D- oder Top-Down-Zeldas. Du kannst selber bestimmen, in welche Regionen zuerst gehst, welche Dungeons zuerst bestreitest. Also das ist so ein bisschen von Tears of the Kingdom übernommen. Aber trotzdem, es fühlt sich trotzdem so am Ende vom Tag wie ein 2D-Zelda an. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Oder? Es fühlt sich an wie früher, halt einfach mit dem Twist, dass du nicht selber kämpfst und dass du die Sachen kannst herzaubern. Und was ich auch noch muss erwähnen, es ist technisch ist es recht enttäuschend. Ich bin nicht so sensibel auf Framerate und so. Ich kann gut mit 30 Frames pro Sekunde leben, aber das Spiel war einfach konstant am Ruckeln. Vor allem in der Oberwelt. Du bist einfach am Laufen, passiert nichts Spezielles und es ruckelt und ruckelt und ruckelt. Und es ist jetzt es hat keine Auswirkungen auf das Gameplay gehabt. Ich bin nie gestorben wegen dem oder so, aber es fällt halt auf und es reißt dich immer wieder aus den Dings raus. Ich muss sagen, so nach 15 Stunden habe ich mich wieder daran gewöhnt, meine Augen, wenn du es immer so siehst, oder wenn es immer so ein bisschen zack, zack, am Ruckeln ist, dann gewöhnst du dich irgendwann dran. Aber es ist halt schon fragwürdig, dass so ein Spiel...
Switch 2.
Ja, genau. Ich habe mir wirklich immer gedacht, fuck, Mann, jetzt könnte doch endlich die Hure Switch 2, ja... Ja, das ist wirklich schade.
Ist es einfach, weil technisch einfach am Limit läuft, Switch? Ist die Rucklerei wegen dem?
Ich glaube, es ist teilweise wegen dem und ich glaube auch, die Engine, die sie für das jetzt gebaut haben, ist einfach, funktioniert irgendwie nicht gut mit der Switch. Es hat ja schon einen Vorgänger gegeben, quasi. Link's Awakening, das ist das Remake gewesen vom Gameboy-Spiel, das 2019 auf der Switch ist rausgekommen ist. Das ist die gleiche Engine gemacht worden, hat auch mega ähnlich ausgesehen. Und das hat die gleiche Problem gehabt. Ich glaube, irgendetwas ist da im Hintergrund nicht gut optimiert für die Switch, aus welchem Grund auch immer. Plus, hier hast du es nochmal viel schlimmer, weil es viel offener ist. Also, wenn du dann irgendwie 5 oder 6 von diesen Echos herzauberst und gegen 5 oder 6 Monster kämpfst, dann passiert gerade viel gleichzeitig auf dem Bildschirm. Plus ist alles noch physikbasiert. Also, du kannst zum Beispiel auch Gras wegbrennen mit einem Feuermonster, das herzauberst. Das passiert noch viel mehr im Hintergrund. Und ich glaube, das ist schon wegen dem. Das ist echt so, zu jeder Zeitpunkt hast du sehr viele Optionen und Switch kommt einfach nicht klar damit. Ich glaube, das ist
das
Problem. Okay, I see. Ich glaube, auch wenn man jetzt tatsächlich sich könnte gedulden, in einem halben Jahr machst du vielleicht besser, wenn dann die neu draußen ist. Falls die dann schon draußen ist. Voll.
Aber eben, also, es soll niemand davon abhalten, das Spiel zu spielen. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spass gehabt. Es ist ein super Zelda-Spiel. 25 Stunden ist es gegangen. Etwa. Also ein bisschen kürzeres. Wobei eben 2D-Zelda-Spiele sind nie so mega lang gewesen, aber im Vergleich zu Tears of the Kingdom oder so. Wirklich sehr, sehr cool, sehr herzig. Hat einfach mit diesen Limitationen muss man leben.
Ja, 25, gutes Stichwort. Wir haben noch etwas anderes, nämlich EAFC 25. Das neue, nicht FIFA, sondern eben ehemals FIFA. Und ja, der neueste Ableger. Ich kann nicht genau sagen, was es Neues drin hat. Luca ist schon der Media-Experte, aber ich habe es auch gespielt. Aber erzähl doch du mal, Luca, was du da bis jetzt dazu meinst.
Ja, ich sage es immer wieder, jedes Jahr. Der Ball wird nicht runter und das Spielfeld wird nicht eckiger. Ja, wird nicht eckiger. Also es ist wie jedes Jahr nicht die grösste, krasseste Revolution ever. Und das wird es auch nie sein, weil der Fußball ändert sich auch schlichtweg nicht. Darum ist immer die Erwartungshaltung, ja, aber EA macht einfach immer das gleiche Spiel mit, ja, logisch, es wird immer ein bisschen verbessert, ein bisschen upgraded. Ich glaube, was das Argument, das für mich viel mehr zieht, ist, dass man halt immer wieder den Vollpreis quasi verlangt für ein Spiel, das sich über die Jahre hinweg nicht gross ändert. Wobei, ich finde, das Jahr hat man schon ein paar neue Sachen versucht zu implementieren, wo das Gameplay zumindest taktisch mehr Tiefe sollen geben. Und das ist vor allem die Rollen, wo man das Spielen will. Das ist, wer EAFC spielt, oder du machst deine Formationen, 4-3-3, 4-2-3-1 und so weiter, und dann tust du deine Spieler aufstellen. Und was was EA neu gemacht hat das Jahr, ist, dass man wirklich auf dem Feld den Spieler auch eine Rolle geben kann. Also ein Mittelfeldspieler kann jetzt die Rolle haben, Box-to-Box-Midfielder, also einer, der quasi so vom Spielfeld, von Strafung zu Strafung rennt und wieder retour. Eine andere Rolle kann sein, der Motor oder auf Englisch der Playmaker, also der klassische Spielmacher.
Also der Zehner. Der Spielmacher, der Zehner. Also so
ja, genau. Oder der Holding-Midfielder, also der klassische Mittelfeldzerstörer oder eben der Deep-Lying-Playmaker und so weiter. Oder? Also du hast plötzlich nicht einfach nur einen Mittelfeldspieler, sondern du hast verschiedene Rollen. Und bei den Spielern, offenbar sind sie mit einer AI dahinter, haben sie gegangen, wir haben genau analysiert,
logisch,
sagen sie es mal, welche Spieler in welcher Rolle gut sind, in welcher Rolle sogar sehr gut sind. Und das hat dann wiederum einen Einfluss darauf, wie gut sie performen. Also wenn du es 4-3-3 machst und du tust irgendwie, keine Ahnung, auf einem Halbflügel einen, der eigentlich eher ein Mittelfeldzerstörer ist und du gibst ihm aber die Rolle Halbflügel, dann wird er nicht so gut performen, wie wenn du einen Spieler nimmst, der das exakt macht. Mhm. Oder anders gesagt, du kannst auch die Rollen unterschiedlich interpretieren. Mit 4-3-3 kannst du sagen, ich habe einen Flügelspieler, ich will jetzt aber einen, der eher wirklich die Linie runterrennt und an die Grundlinie und reinflankt, oder ich nenne einen Inside-Forward, also der klassische invertierte Flügel, der Flügel, der mit dem starken Fuß auf der eigentlich falschen Seite spielt, also als Linksfüßler spiele ich rechts, weil ich will, dass er reinzieht in die Mitte und dann mit seinem starken Fuß aufs Goal schießt. Und das sind so taktische Tweaks, wo die Formation eben nicht machen, dass sie immer gleich ablaufen, sondern du kannst wirklich viel, viel individueller deine Taktik genau auf deine Mannschaft oder auf deine Bedürfnisse, wie du deine Spieler willst, dass sie sich verhalten, vor allem wenn sie nicht am Ball sind, kannst du genau anpassen. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache, also wirklich eine coole Änderung. Da ist viel, viel Hirnschmalz, glaube ich, auch reingeflossen. Und abgesehen davon gibt es noch einen anderen neuen Spielmodus, der Rush heisst. Hat ich jetzt gerade richtig gesagt?
Rush.
Und das ist das klassische Five-a-Side. Also,
geil.
ich spiele das sogar im Hobbyverein, oder ich habe es gespielt. Ich habe jetzt die letzten 8 Monate einen Achillessehnenriss gehabt, ich bin ein bisschen am Ausheilen. Aber eigentlich spiele ich in einem Hobbyverein eben genau das Five-a-Side. Oder? Also 5 Spieler pro Seite, 4 Feldspieler und ein Goalie. Und das Spielfeld ist etwa so gross wie bei einem Futsal-Spielfeld. Und das ist einfach nochmal ein neuer Spielmodus, wo ich bis jetzt ausprobiert habe, wo du glaube ich nur, also ich habe es bis jetzt nur können online spielen, es hat immer eine Lobby gegeben, ich spiele meinen Spieler und nur den Spieler und die anderen werden von anderen Online-Spielern gesteuert, die mir dann zufällig zugewürfelt werden und das macht unheimlich viel Spass, also es ist ein mega ruckiger, zackiger, schneller, dynamischer Modus, wo irgendwie mega Spass macht, also ich habe mega Freude an dem Rush gehabt, den gibt es übrigens auch im Ultimate Team, haben sie dort integriert, dass der auch Part of the Game ist dort. Und das sind so 2-3 kleine, eben, es sind immer kleine Neuerungen. Es ist nichts Revolutionäres, aber ich finde jetzt in diesen Gedanken, da ist ein bisschen mehr Hirnschmalz gelaufen als auch schon. Und dann hast du halt zwischen all die Team-Updates und so weiter, die sowieso kommen. Und grafisch ein paar kleine Mini-Tweaks, neue Starheads, neue Stadien und so weiter und so fort. Halt das ganze übliche Gesamtpaket.
Also ich habe noch eine kurze Frage zu diesen Rollen. Ich habe es jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit gefühlt FIFA 96 nicht am Landstein gekauft. du musst ja dementsprechend dann auch die Leute dort aufstellen, die dort die meisten Skillpoints haben, oder?
Genau, also du musst
am Scheiß, aber ich mach es immer.
Es wäre besser, oder? Wenn du sagst, ich habe gerne einen Flügelspieler, der eben reinzieht, ich sage mal, der klassische Robben macht. Wenn du einen Spieler hast, der das Spiel sagt, in dieser Rolle ist er besonders gut, dann ist es besser, du nimmst den Spieler, als wenn du einen Spieler nimmst, der eigentlich nicht dafür bekannt ist, gut in dieser Rolle zu sein, aber du zwingst ihm einfach auf, oder? Also das ist dann nachher später beim Ultimate-Team halt mega relevant, wie baust du dein Team zusammen, oder? Da kannst du dann deine Spieler auch kaufen, aber wenn du jetzt Seasons spielst oder einfach andere Sachen. Und im Manager-Mode ist doch eigentlich auch geil, oder?
Aber kannst du die alle aus, also weißt, kannst du jedem sozusagen jede Rolle geben?
Ja,
er ist also komplett scheiße.
Also, einfach jede Rolle im entsprechenden Department. Du kannst jetzt nicht sagen, ich gebe dem Flügel defensive Spielmacher-Rolle, weil die gibt es auf dem Flügel nicht. Aber im entsprechenden Department kannst du jedem Spieler jede Rolle geben und du siehst anhand von einem grünen Plus, ob es entweder hat es geheiss, dann ist er nicht so, also dann ist er weder gut noch schlecht in dieser Rolle, dann macht er sie einfach. Wenn es 1 plus hat, ist er gut. Wenn es 2 plus hat, ist er sehr gut in dieser Rolle. Und du versuchst dann natürlich möglichst alle zu, einerseits zu optimieren, dass dein Team performt, aber andererseits hast du vielleicht Spiel, also weißt du, spielst vielleicht gerne mit einem Flügel, der reinzieht. Und wenn du den Spieler nicht hast in deinem Team, dann musst du ihn halt irgendwie auf dem Transfermarkt holen, oder? Also dann fängst du ein bisschen so an, umzubauen. In Ultimate Team, im Manager-Modus, wenn du jetzt Season hast und eh immer deine Lieblingsmannschaft nimmst, dann musst du irgendwie halt, ja, entweder dich im Spiel von deiner Lieblingsmannschaft anpassen oder halt ein bisschen mit Kompromiss umgehen. Aber es ist eine neue taktische Ebene, wo das Spiel sehr, sehr, also du hast ja vorher auch schon mal ein bisschen bei der Rolle tweaken, aber nicht so wie da. Das ist jetzt wirklich ein ganz neues Level. Das macht FIFA EA FC 25 das Jahr meiner Meinung nach wirklich mega cool. Und
hey, aber jetzt musst du mir gleich mal sagen, du hast gesagt, dir ist das nicht aufgefallen. Wirklich das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die verdammten T-Shirts so beknackt flattern. Hey, wirklich, das lenkt mich so ab. Das ist einfach, als hätten sie irgendwelche Eichhörnchen unter dem T-Shirt. Das, wirklich, das macht das Flattern
die ganze Zeit. Flatterphysik, hey.
Ja, wirklich. Sie rennen immer zum Pfosten an, wenn sie ein Goal machen, und dann flattert es die ganze Zeit. Das wäre ein Sturm, hey, umziehen. Ich weiss nicht, ey.
Ist mir nie aufgefallen. Ist mir jetzt besonders aufgefallen. Ich weiss, das hat aber mal als Update gegeben. Also, es ist mal als Feature. Vor ein paar Jahren ist das ein Feature gewesen, neue T-Shirt-Animation.
Hey, ich spiele wirklich nur den Manager-Modus und dann spiele ich mit meinem FC Winti-Team und ich null Transfers mache, block alles. Ich habe einfach die gleiche Gammeltruppe. Ich finde dann die Trainings immer recht interessant, weil dort lernst du, zumindest ich, wo die ganze Steuerung nicht so genau weiss, lernst du dann wieder die ganzen Moves. Und ich finde es immer huere komplex. Das hatte ich gestern so Pass-Training gehabt. Da gibt es mal genau, dann weisst du, es gibt die drei Knöpfe, der Pass. Aber dann gibt es auch noch mit X mit L1 und dann X mit R1 und dann mit L2 und R1 und X. Ey, ich weiß nicht, wie Leute sich den ganzen Scheiß merken.
Hey,
und dann
ist wirklich
so Angriff, Defensiv, überall wieder anders.
Es ist eine verdammte Fingerakrobatik. Also easy to learn, hard to master. Passen, Flanken, Schiessen, das ist alles ein Knopf. Aber wenn du es wirklich willst, gut können, musst du eben all die ganzen Kombinationen noch haben, voll. Mit L2 und R2 und ne. Und das ist mega situationsabhängig. Du musst dann genau im richtigen Moment die richtige Art von Pass, weißt du, der Pass in die Tiefe, der Kopf, die Pass in die Tiefe, der Halbpass in die Tiefe oder was auch immer.
Ich fände es geil, wenn du es einblenden könntest, dass du wenigstens gewisse Optionen vorschlagen würdest. Weißt du, irgendwie, schau, jetzt bist du offensichtlich am offensiv spielen. Jetzt könntest du irgendwie passen, schnell passen.
Ja, das hat es doch als Option, oder nicht? Oben.
Ja. Hey, ich habe das gesucht, das hätte mir definitiv nicht.
Früher hat es auch etwas Ähnliches gehabt. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen Spielassistenten, oder nicht?
Ja. Vielleicht hat es das Gefühl, ich check das eh schon, weißt
du? Ich habe das gesucht. Wie ist so die KI, vor allem das Positioning?
Das Verteidigen fühlt sich massivst besser an.
Okay.
Überhaupt nicht mehr so, wie sagen wir, nicht mehr so junky und mühsam. Es hat Pro und Nachteil, oder? Also ich sage, das Verteidigen wird sich für die meisten das ja viel, viel besser und kontrollierter anfühlen. Vor allem das Tactical Defense, es wird dir viel einfacher fallen, deinen Spieler gut zu positionieren gegenüber dem Angreifer. Umgekehrt finde ich es das Jahr aber auch besonders schwer, Goal zu schiessen, weil nicht nur nicht nur echte Gegner, also gegen Menschen spielen, für die ist es besser zum Verteidigen, auch die Verteidiger-KI ist besser geworden. Und das mir fällt es im Moment, ich spiele eigentlich auf Weltklasse-Niveau, also, und das meine ich, sorry.
Ja, ich weiss, du bist
der Beste. Der heisst so, der Schwierigkeitsgrad heisst Weltklasse.
Das ist der zweithöchste immer noch, oder?
Ist dann schon Legende, genau, da gibt es noch Legende. Und auf dem Modus habe ich, wenn meine Mannschaft einigermaßen anständig ist, eigentlich gegen fast jeden Gegner oder zumindest jeden CPU-Gegner, aber auch sonst gegen normale Gegner, können meine Goal schiessen. Das ja merke ich wirklich, hey, es gibt viel 0-0 und 1-0 Spiel. Es ist sehr, aber eben andererseits, das ist die grosse Kritik von vielen, dass es hure Verteidigen ein Pain in the Ass ist und die machen da mal einfach etwas und ich wähle an, mein Spieler macht 3 Schritte in die falsche Richtung und ich habe nur angewählt und so shit. All das, finde ich, fühlt sich das ja zumindest am Anfang jetzt gerade. Das ist auch immer so etwas mit EA, dass mit all diesen Patches, das Spiel, das du am Ende vom Jahr hast, ist nicht wieder zu erkennen mit dem Spiel, das du am Anfang vom Jahr hast. Zum Besseren, zum Schlechteren einmal. Aber jetzt zumindest am Anfang fühlt sich das Beteiligen sehr viel kontrollierter an.
Das freut ist mich, ja,
gut
das
für mich meine Nerven.
Ja, weil mich hat es eben auch unter meinem AFC 24, da habe ich Eishockey-Resultat gehabt, wirklich.
Ja.
Und zwar auch in höheren, also in, auch in, auf hohem KI-Level. Hat wirklich genervt, jeder, alles ist rein. Und dann noch das Allerwichtigste, jetzt Verteidiger, Tactical Defending hierher, kann man noch umstellen. Auf klassische
ja, ich glaube schon. Es gibt klassische Tactical und Advanced absolut. Defending.
Das sind echt absolut KO-Kriterien. Nein, nein,
das sagt das auf. Wenn so Leute wie der Flo immer noch in der Vergangenheit bleiben, das geht einfach nicht. Du musst mit der Zeit gehen.
Ich kann ihm eine Chance geben.
Irgendwann ist mir jetzt abgestellt, Flo. Was machst du denn?
Niemals
PES, Konami kaufen und Pro Evolution Soccer wieder
nein, das zum heisst Leben ja E-Football jetzt und es ist eigentlich gratis und ganz Müll.
Du kannst Captain Tsubasa sonst spielen, das ist noch das
geilste. Ja, das habe ich sogar. Das habe ich, ja.
Also da Mario Strikers auf der Switch. Ja.
Das ist schon unser Niveau, also Mario Strikers.
EA, FC, 25, immer wieder das gleiche, aber eben doch nicht.
Wie bei den iPhones, wenn du schon länger keins mehr gekauft hast, so nach 3 Jahren darfst du es wieder gönnen. Sonst ist es.
Ja, kommst du immerhin für ein bisschen weniger als ein iPhone über, aber sie dürfen es dann nicht gerade noch. Also gut, komm, dann wären wir am Ende von diesem Podcast. Ich danke euch allen fürs Mitmachen, danke allen fürs Zuhören und bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Tschüss.